willkommen zurück zu einer neuen Folge Peak mit Nick.
Hi.
Und Lars.
Let's go, ich heiße wieder Lars.
Und mir, Oruboy. Heute haben wir das wunderschöne Thema Inio Asano.
Ja, ne? Das ist ein Manga, ja. Falls das nicht so läufig ist.
Das ist ein Manga.
Ein Manga-Ka.
Wer kennt nicht den Manga Inio Asano?
Das sind einige Mangas tatsächlich.
Das sind viele Reihen, über die wir heute labern, die ein Mann gezeichnet hat. Und wir reden über die One-Shots, über die neuesten Werke, über die bekanntesten Werke und vielleicht sogar Nischenwerke, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten.
Richtig.
Oder weniger.
Oder weniger auch, ja, beides.
Tatsächlich, ja.
Ein sehr kontroverser Mangaka, der, ich denke, in unserer Bubble sehr, sehr bekannt ist, ne? Mhm. Bekanntestes Werk, müssen wir gar nicht drüber reden. Gute Nacht, Punpun kennt eigentlich jeder, ist auch von den ganzen Lizenzen, die Tokyo Pop, von denen man hat, die einzige, die sich anscheinend so gut verkauft, dass es noch nachgedruckt wird von diesem Verlag.
Ab und zu mal.
Ab und zu mal.
Und der Schuh war auch
nicht immer
so semi.
Es war lange auch vergriffen.
Fakt ist, dass wir jetzt eigentlich alle drei fast alles oder sehr viel oder 90% von diesem Mann gelesen haben. Also wenn einer was nicht gelesen hat, hat der andere es gelesen wahrscheinlich. Die wichtigsten Sachen haben wir alle gecovert und dann dachten wir, hey, bevor wir jetzt eine Gute-Nacht-Punpun-Folge machen oder keine Ahnung, sonst was, machen wir eine Inio Asano-Folge, reden mal über diesen Mann. Ich rede sehr selten in meinen Videos über den, also wirklich arschselten. Ich habe einmal über den geredet und deswegen bietet sich diese Folge ja an. Ich glaube, Lazar hat in irgendeinem TikTok mal, da war ich noch nicht mal mit dem cool. Da hat er so gesagt, da hat er so eine Hot-Take-Show gemacht und hat so gesagt, der Fame, den Naoki Urasawa kriegt, der gebührt eigentlich Inio Asano.
Da so habe ich das nicht gesagt.
Also doch, das hast du genauso gesagt.
Hab
du
ich
gesagt,
nicht.
Der Fame, den dieser Typ hat, den verdient eigentlich er hier. Und dann hast du sein Bild eingeblendet. Das weiß ich noch ganz genau. Ich such's dir raus.
Wir können.
Also ganz ehrlich.
Das Video ist, glaube ich, gar nicht mehr online, aber ich meinte, das Hot-Take war ja. Soll ich das jetzt ausführen? Okay. Das Hot-Take war eigentlich, dass Urasawa ein bisschen zu viel Credits für seine Stories gibt, weil er sie eigentlich nicht alleine schreibt, okay? Er hat einen Co-Autor, Takashi Nagasaki, Urasawa-Folge, wir führen das noch aus. Und dass es dann einen anderen gibt, der in der heutigen Zeit Mangas veröffentlicht, den ich genauso gut finde, der genauso gute Stories auf seine Art schreibt, der aber nicht so viele Credits kriegt, und das ist Asano. Und ich fand, das war ein
berechtigter Take. Ich finde, das ist ein valid Take. Ich finde, Asano kriegt tatsächlich sehr wenig Aufmerksamkeit für alle seine Werke. Für Punpun bekommt er mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit, aber wenn man sich so seine anderen Lebenswerke anschaut, dann ist da eigentlich gar nicht mal so viel. Woran das eventuell liegen könnte, sehen wir vielleicht, wenn wir uns das neueste Werk nochmal anschauen. Aber es ist halt klar, dass Punpun da heraussticht, weil wir können grob sagen, Inio Asano spricht so mal im Groben mit seinen Werken so eine edgy, jugendliche Szene an, oder? Dieses Love, Hurt, Depressed, sehr, also so dieses erste Mal, wo du ins Leben, ins Diepe reinkommst, weißt du, was ich meine? So, und das hat alles immer so einen bitteren Beigeschmack. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr ernste Werke.
Ich glaube auch
Asano ist der Mangaka, den ich mir geben würde, so wenn ich vorhabe, eine EP zu schreiben. Und vorher gebe ich mir Asano, damit ich in den Mood komme. Weißt du,
was ich meine? So. Haben wir nicht Musiker mit Mangaka verglichen und gesagt, Asano ist Lil Peep?
Ja, genau. Es ist so das auf jeden Fall.
Ja, wobei, das finde ich nicht. Also den Vergleich, den finde ich hinkend.
XXXTentacion.
Das sehe ich schon eher tatsächlich, muss ich ehrlich sagen.
Natürlich.
Also
nur nicht ganz so abgedreht.
Ich finde für Lil Peep ist, der ist schon, wir können jetzt keine Musik vorher draus machen, aber ich finde, Lil Peep ist nicht kantig genug, um Asano zu sein.
Mm-hmm. I guess.
Wisst ihr, was ich meine? So edgy, okay. So.
Asano ist so ein bitterer Mangaka. Ich glaube, er ist auch als
Also
Person
ich muss auch
ein bisschen
ganz
bitter.
Ehrlich sagen, ich erkenne die Manga-Kunst an bei Asano. Können wir gleich im Detail, ich erkenne das Talent auf jeden Fall an. Aber beispielsweise war auch keiner seiner Manga in meinen Top 15. Und ich muss sagen,
muss ja nicht sein.
Es liegt vor allem an einer einzigen Sache. Es passiert eigentlich nie, dass ich einen Asano-Manga lese und Spaß damit habe. Es ist immer nur so, dass ich hinterher irgendwie gecrushed bin oder nachdenke oder mir denke, ja, okay. Also, weißt du, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, es nochmal zu lesen. Das ist tatsächlich sehr oft so, weil der halt auf eine realistische und auf eine kalte Art Dinge anspricht, mit denen ich mich ungern auseinandersetze, so die ganze Zeit, weil das macht einen traurig.
Ja.
So,
wisst ihr? Ich habe auch mit den meisten Mangas von ihm eigentlich nicht wirklich Spaß im herkömmlichen Sinne. Alter, als ich Punpun zu Ende gelesen habe, ich hatte Bauchweh gefühlt.
Ja,
safe. Aber es gibt Werke, mit denen ich schon Spaß hatte. Paar einige wenige. Wir können sie ja, was haltet ihr von der Idee, das chronologisch abzuarbeiten? So.
Ich kenne nicht die, ich weiß
Digga, es ist eine Google-Suche. Ich opfere mich. Ich mach das.
Das ist eine gute Reihenfolge. Können wir so machen, safe.
So.
Wollen wir hinten anfangen? Sehr gut. Nein, Spaß. Ja, können wir machen.
Also, schau, das früheste Werk, was ihr vielleicht gelesen habt, was ich aber nicht gelesen habe, ist What a Wonderful World. Kennt das einer von euch?
Nein.
Nein. Und zwar habe ich das auf meinem Kindle gekoppt, auf Deutsch, weil da schafft es Tokyopop tatsächlich, ihre Reihen auf dem Kindle manchmal anzubieten, auf Deutsch. Mhm. Ist aber auch lustigerweise der einzige Asano-One-Shot, den ich nicht gelesen habe.
Ist deswegen, auch der einzige, den ich nicht gelesen habe. Gut, dann skippen wir den.
Perfekt. Wunderbar.
Das ist einer seiner frühesten Werke, der kam 2002 bis 2004 raus. Kurz nach Bleach.
Fun Perfekt, Fact. Wieder mal bewiesen, wie viel Ahnung wir als Peak haben.
Gell?
Finde ich schön.
Ist so. Aber der nächste ist ein Manga, den vielleicht einige von uns kennen. Der heißt Nijigahara Holograph. Auf Deutsch wurde der, glaube ich, als Das Feld des Regenbogens übersetzt.
Ah. Oh ja. Wollt ihr erst was dazu sagen oder soll ich?
Kannst du gerne.
Fang an.
Das Feld des Regenbogens habe ich in derselben Zeit gelesen, also als ich mein Kindle geholt habe, da habe ich erstmal mir ganz viel vergriffene Sachen geholt auf Deutsch. Und da habe ich mir Solanin geholt, Feld des Regenbogens und noch irgendeinen Zweiteiler, oder war es ein Einteiler? Den, wo er über einen Mangaka schreibt, der mit seiner Frau in der
Downfall, später, die Zeit am Abgrund.
Das ist
sehr viel aktueller, da kommen wir später dazu.
Genau. Den habe ich sogar noch hier, aber ich habe ihn mir trotzdem auf dem Kindle geholt. Siehst du mal, einfach, weil ich lesen wollte, auf dem Kindle. So. Aber der Punkt ist der, dass ich Feld des Regenbogens wirklich nicht sehr gut fand. Also ich hatte das Gefühl, also das war ja so eine Mischung, du dachtest die ganze Zeit, okay, du wusstest, da ist irgendwas Übernatürliches in dieser Geschichte drin, aber es ist gleichzeitig, also der Plot war so belanglos für mich. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht verstanden. Das würde ich bei Asano generell immer in Betracht ziehen, dass ich was nicht verstanden habe,
ja.
Weil der Mann scheint sehr schlau zu sein. Die tiefe Aussage und das, was er vermitteln wollte, kam für mich nicht rüber, wurde nicht so vermittelt, dass ich's als Leser gecheckt habe. Vielleicht bin ich dumm. Ich fand es nicht sehr bewegend und ich fand es auch nicht sehr gut und ich würde es auch nicht nochmal lesen.
Okay.
So, das ist mein Take zu Feld des Regenbogens.
Ja, ich würde mich dem so ein bisschen noch anschließen. Ich habe den in Holland gekauft. Als ich auf dem Rückweg von Amsterdam nach Köln war, habe ich den im Zug gelesen und ich fühle mich da relativ ähnlich, was es angeht. Also nichts, was ich irgendwie krass weiterempfehlen würde, nichts, was ich irgendwie krass gut fand, aber war fein für den Read, ne?
Ja, der ist einfach ein bisschen egal.
Ja, ja, genau.
Im Vergleich zu seiner restlichen Bibliografie, ja, heißt das ja, glaube ich, ist der wirklich sehr egal, ja, finde ich. So.
Ich finde, Das Feld des Regenbogens ist ein Werk, wo man noch sehr gut die Schwächen von Asano kennt, die er mit dem Voranschreiten seiner Mangaka-Karriere Stück für Stück ausmerzt. Vielleicht nicht komplett, aber man merkt, er wird immer besser, weil bei Feld des Regenbogens, das ist ja eine Geschichte um eine Fünftklässlerin, so, die wird ein bisschen gemobbt und dann gibt's noch dieses Gerücht, dass in irgendeinem Tunnel so ein Monster lebt.
Ja.
Und ja, die wird gemobbt dafür, weil sie anscheinend labert und generell ist jeder in diesem Manga ein Bastard und fucked up.
Das ist auch so ein klassisches Asano-Ding, ja. Ja, also.
Es gibt selten ausschließlich gute Charaktere.
Ist so.
Also, du freundest dich teilweise schon mit dem am wenigsten verwerflichsten Menschen in dem Asano-Werk an.
So. Ja.
Ja. Und ja, ich finde.
Was ist das für ein Lebensstandard?
Ich finde.
Also, for real. Ja, aber teilweise ist es halt auch real. Also, ich habe das Gefühl so.
Ist real, ja.
Asano zeigt halt wirklich auch einfach, wie Menschen sind, nicht nur positiv so. Und wenn du dich in deinem echten Leben umschaust und die echten Menschen anschaust, dann finde ich mich persönlich eher in einem Asano-Werk wieder als in einem Urasawa-Werk.
Ja.
Das sehe ich zwar auch so, Bro, aber ist es nicht so, also für mich zumindest, ne? Mhm. Für mich ist, wenn ich was lese,
willst du der echten Welt entkommen?
Ja, okay. Und ich will nicht noch mehr in die echte Welt rein, als ich schon bin.
Ja, es kommt auch an, mit welcher Intention man daran geht.
Richtig.
Und weil hier Nick das schon gerade angesprochen hat, die realistische Porträtierung von Menschen, auch die schlechten Seiten. Ich finde, Asano, vor allem bei seinen früheren Werken, in diesem jetzt, ich finde, er übertreibt manchmal oder es wird aufgesetzt. Weil da gab es auch so Szenen, wo man sich halt denkt, so Bro, welchen Zweck hat das eigentlich, außer gerade edgy und cringe zu sein? Da gab es diese eine Stelle, wo irgend so ein Vater mit seiner Tochter oder mit seinem Sohn redet, was in seiner Schule passiert ist. Ich erinnere mich gerade nicht mehr genau, der Manga ist lange her. Und der Vater steht dann daneben, hat einfach so einen Ständer und so und denkt sich, warum? So, Bro, was ist?
Das ist so dieses zu reale, also teilweise schon, dass es so abstrakt gar nichts mit der Realität zu tun hat. So. Also das ist so aufgedrückt pervers teilweise.
Es wirkt auch, es wirkt aufgedrückt oft.
Ja,
vor genau, allem in seinen früheren Werken. So.
Ja, es ist so, das gibt es, du weißt, es gibt es, aber es ist schon ein sehr großer Zufall, dass in einem Manga-Band all diese Abstraktitäten, die so ganz selten im echten Leben auch mal vorkommen, auf einmal kommen.
Das stimmt, weißt du, das stimmt so tatsächlich.
Ja, ich finde, er platziert es in späteren Werken besser. Und noch eine Schwäche, die in dem Manga Feld des Regenbogens sehr stark auftritt, was er später auch immer noch zum Teil hat, ist, er springt sehr stark zwischen den Szenarien. So mal bist du da in der 5. Klasse, dann springst du 15 Jahre in die Zukunft so.
Voll verwirrend, fand ich gar nicht gut.
So, ich finde, er verliert den Fokus schnell und er bringt es nicht gut rüber, wie es von Szene zu Szene geht. Man denkt sich halt, wer war denn der jetzt nochmal so? Und was hat es damit zu tun? Und das sind halt so Sachen, woran er noch arbeiten musste. Und ich finde, womit er sich auch gebessert hat mit der Zeit. Auch wenn nicht alles immer.
Aber lass gar nicht weiter über diesen.
Ja, der Manga ist so egal.
Er ist so scheißegal. Digga. Ganz ehrlich, lass mal zu den spannenden Dingen.
Ist so. Der nächste Manga, darauf folgend, den finde ich auch ein bisschen besser als Feld des Regensbogens. Warum rede ich?
Feld des Regensbogens. Mit 10 S. ein Regensbogens.
Ich meine, er heißt City of Lights. Auf Deutsch wäre das Sun Village.
Sun Village. Gelesen? Oh yes, den habe ich auch hier. Ja.
Mhm. Den habe ich hier und nicht gelesen.
Ah, oh, man.
Perfekt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Den hätte ich noch lesen können. Aber tatsächlich habe ich den nicht gelesen. Aber den will ich noch lesen.
Wie fandest du den, Nick?
Ich habe ihn auch nicht gelesen.
Dann können wir den skippen, bevor Lazar uns spoilert.
Echt? Dann
Lazar gibt einfach nur ein Rating ab, 1 bis 10.
Mach Daumen hoch oder runter.
Mach nur so oder so.
Machen wir so, okay?
Okay.
Ich find,
okay,
dann, also,
dann wenn, es ist mir das Fahrt und Zeitverschwendung, okay,
wenn,
dann nicht.
Wenn das Feld des Regens, das Feld des Regenbogens wäre so
wie hier. Wie heißt das Regenbogen, nicht Regenskrogen?
Warum? Ey, das ist ein Zungenbrecher. Sag das doch mal, sag das dreimal nacheinander.
Regenbogen. Regenbogen,
Regenbogen, Feld des Regenbogens, Feld des Regenbogens.
Ja, keine Ahnung.
Ja, egal. Dann können wir ja jetzt aufhören. Dann müssen wir jetzt nicht. Dann können wir jetzt auch nicht über Suns Village.
Doch, ich rede kurz über den. Ich gebe die Prämisse kurz wieder. Suns Village.
Ich freue mich schon auf das Werk Solans Sneens.
Oh, ich freue mich schon auf gutes
Nachtspunzpunz. Seht. Es ist so dritte Klasse Humor.
Okay.
Demons.
Zieh den Joke durch, komm. Mujinas.
Okay, geht weiter.
Okay. Ich würde sagen,
Lazar immer für einen Lacher zu haben.
Ja, das ist wahr. Ist doch gut.
Ja.
Sun Village ist ein Manga, in dem es um ein Dorf geht, wo halt viele verschiedene Kurzgeschichten. Ich ignoriere den jetzt, ich rede jetzt weiter. Da sind viele verschiedene Kurzgeschichten, die so lose zusammenhängen von verschiedenen Charakteren. Da gibt's einen Typen, so einen Schüler, der, das ist kein Spoiler, das ist ganz am Anfang, der halt Leuten bei Suizid hilft. Okay, ich werde nicht erzählen, in welcher Form. Das eskaliert ein bisschen. Dann gibt's noch einen anderen Typ, dann gibt's noch ein Mädel, dessen Vater natürlich ein Bastard ist. Sun Village, da passieren Sachen. Das ist der Manga. Okay. Ich finde, dort hat er sich schon ein bisschen gebessert, als noch bei das Feld des Regenbogens. aber auch nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das erste besondere Werk kommt danach. Was? Ich habe nicht hingeschaut. Was hast du gezeigt?
Hä? Nichts.
Mann.
Gezeigt. Ah.
Was? Was ist das? Was ist das? Sorry, ich komm nicht mehr klar.
Junge.
Kennt ihr, wenn was gar nicht mehr so lustig ist, aber ihr könnt nicht aufhören, drüber zu lachen, Digga. Und dann werdet ihr aus dem Klassenraum rausgeschmissen, weil ihr aufhören könnt, drüber zu lachen. Mhm. Ja, red weiter.
Haben wir es, okay. Mhm. Gut, Sun Village habe ich abgehakt. Das lief übrigens von 2004 bis 2005, ist ein Einzelband. Okay. Der Manga danach, ich weiß gar nicht, ob es den auf Deutsch gab. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Vielleicht sagt er euch was.
What?
The End of the World and Before Dawn.
Nee, habe ich nichts von gehört.
Das Ende der Welt vor dem Sonnenaufgang.
Ah ja,
hast du es jetzt einfach nur auf Deutsch übersetzt?
Nee, ja. Ich glaube, okay. Den gibt's echt.
Ich glaube auch, den gibt's, aber
der sagt also
ich habe sowas schon mal gehört in der wortwörtlichen Übersetzung.
Das aber Ende der Welt bevor Sonnenaufgang. Irgendwie so.
Das Ende, ja.
Hab ich,
aber habe ich nicht gelesen. Mach weiter. Anscheinend habe ich gelogen, als ich gesagt habe, wir kennen 90% der Asano.
Bro, der hat so viele Mangas gemacht. So. Also viele davon sind auch Einzelbände. So, sorry, dass man nicht jeden kennt. Ist auch egal.
Ich finde gut, dass du Sephiroth wieder auf sein Ding gesetzt hast.
Ja, ja.
Hat er überlebt.
Er lebt noch, er lebt noch.
Okay.
Wieder.
Jetzt kommt ein Werk, das wir alle kennen, glaube ich, und zwar Solanin von 2005 bis 2006. Und
hier, Ladies and Gentlemen, haben wir das allererste Mal Asano Peak.
Let's go.
Hier haben wir auch mein Asano-Favoriten bis jetzt tatsächlich.
Dein Favorit?
Dein Lieblingswerk von allen Asano-Werken?
Mein Lieblingswerk okay, von allen Asano-Werken.
Jetzt will ich aber hören.
Ja, okay.
Das ist ja Zweiteiler.
Mhm.
Und ich habe Solanin gelesen. Auch erst vor einem halben Jahr. Und
auf Kindle,
zur gleichen Zeit, genau, auf Kindle. Da habe ich zur gleichen Zeit Feld des Regenbogens gelesen und Zeit am Abgrund und Mädchen am Strand noch mal. Weil Mädchen am Strand kann ich schon, aber nicht den zweiten Teil, sondern den ersten. Und da habe ich gemerkt, dass ich glaube, Asano hat ja seine zwei Langreihen, Death of Demons und Punpun. Und ich glaube, dass seine erzählerischen Qualitäten eine Geschichte zu erzählen, die Impact hat, die Charaktere dir nahe bringt und gleichzeitig eine Aussage hat, die fand ich selten so gut gebündelt in so kurzer Form rübergebracht wie in Solanin. Weil Punpun ist auch nochmal ein Werk für sich. Da können wir ganz lang drüber reden. Aber bei Dead of Demons zum Beispiel, finde ich, verläuft er sich manchmal ein bisschen das wäre vielleicht besser gewesen, wäre das Werk ein bisschen kürzer gewesen oder irgendwie an anderen Stellen manche Sachen anders gemacht. Und bei den anderen Werken, die auch so kurz sind wie Solanin, finde ich, dass er, bis auf Girl on the Shore, da müssen wir dann auch mal auch drüber reden, dass er es vermisst, diesen Impact zu bringen, den Solanin hatte. Also, als der erste Band von Solanin beendet wurde, damit habe ich gar nicht gerechnet, was da passiert. Ne? Spoiler.
War das das, wo er mit dem, vom Motorrad gefallen ist?
Ja.
Ja. Das war das Ende vom ersten Band,
ja,
ne?
Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, da musste ich direkt in den zweiten rein.
Und, ich war sauer, als ich das gelesen habe.
Ja, ja, ey, ich
als
auch.
Das,
ich
als dann die Moral auch quasi von dem ganzen Ding war, dass dieser Charakter, wo ich dachte, den begleite ich jetzt die ganze Zeit, so, ne? Also, und ich weiß noch, dass das eine ultraschöne Endszene hatte im zweiten Band mit seiner Freundin oder was das da war.
Auf dieser Brücke?
Mehr. Ich weiß nur, genau. Es hat aber bei mir echt ein. Es ist eine, also Solanin ist der, den ich am ehesten jemanden empfehlen würde, der noch nichts von Asano gelesen hat, weil ich finde, der ist traurig, der gibt eine Message ab, aber gleichzeitig ist er ein bisschen hoffnungsvoll und jeder kann den checken und der ist nicht zu abgespaced für den Average Manga-Leser oder
und
nicht Manga-Leser.
Er behandelt Musik, eine Band und das ist
das
sehr
ist
cool.
Auch super
das hat so ein bisschen
geil,
Scott Pilgrim-Feeling, so weißt du, auch wo
genau,
die so ihre Band haben.
True.
Auch wie dieser Begriff erklärt wird, Solanin, das ist doch, glaube ich, das war
das
ja was
ist,
ganz Besonderes.
Das ist, bei Kartoffeln
ja, irgendwie sowas.
Was war das nochmal?
Ich hab's vergessen.
Nee, wenn die Kartoffelpflanze raussprüht oder irgendwas.
Ja.
Was war das nochmal, Alter?
Weiß ich nicht, aber es war so verrückt, da dachte ich mir schon wieder, das kann nur ein Japaner einfallen, Digga. Also so von der Poetikhaftigkeit. Okay. Poetikhaftigkeit. Also ja, Solanins ist mein liebstes Asano-Werk. Was sagt ihr dazu?
Es ist mein Drittlieblings-Asano-Werk.
Drittlieblings-Asano-Werk, ja, meins auch.
Ihr mögt wahrscheinlich die zwei Longrunner mehr, ne?
Ja.
Nee.
Der Nein? sagt nee.
Oh.
DDD ist für mich da drunter.
Uff. Sehe ich auch.
Uff. Mhm. Okay. Ja, Diskussion später.
Ja, wobei, ich habe gesagt, es ist mein Liebstes, also ist es sowieso alles so. Bin ich bei dir.
Okay.
Okay. Was ist das nächste? Lazar, willst du noch was sagen oder willst du zum nächsten kommen?
Nick und ich haben nichts dazu gesagt. Also, wir können auch weitermachen, wenn du keinen Bock hast.
Hä? Doch. Klar haben wir was. Also, ich habe was dazu gesagt, auf jeden Fall.
Okay. Ich nicht.
Ja.
Und das macht auch überhaupt nichts,
was mit den Kartoffeln.
Das macht überhaupt nichts. Weil du weißt nicht, was Solanin heißt.
Ich möchte mich Kevins Meinung anschließen. Ich finde, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen mit diesem Manga. Er ist nicht zu abgespaced. Ich finde, die Charaktere sind da ein gutes Stück realer, auch als verglichen jetzt zu Sun Village oder das Feld des Regensbogens.
Boah, also das ist geisteskrank. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Jetzt hast du es wieder hochgeholt.
Es ist gar nicht so lustig. Egal. Das ist schon sehr lustig. Ich finde es auf jeden Fall. Solanin ist so der Wendepunkt in seiner Karriere, was Schreiben angeht. Ich finde, die Charaktere sind ein ganzes Stück realer geworden, plausibler geworden und nicht so auf Krampf depressiv oder melodramatisch, weißt du? Gut, wenn wir das nächste Werk besprechen, könnte man das Gegenteil behaupten, aber ich finde auch, da hat das gut gelöst. Oh nee, oh, da kommt noch ein Werk dazwischen, sorry. Nee, ist nochmal sorry. Gute Nacht, Punpun ist das nächste Werk von 2007. Und damit
sein erfolgreichstes Werk.
Bis 2013.
Rauskam. Guck mal, ich möchte euch einmal ganz kurz die Zahl nochmal vor Kopf halten. 2007 bis 2013. Sechs Jahre hat dieser Mann mit diesem Werk verbracht. Mental, körperlich. Und ich meine, wenn du als Leser das in einer Woche liest, hast du ja schon viel damit zu kämpfen und auch einiges zu verdauen. Was ist, wenn du die sechs Jahre in dieser Welt lebst als Mangaka?
Und was, wenn ich dir sage, dass das Nachfolgewerk A Girl on the Shore sogar im selben Zeitraum gemacht wurde, von 2009 bis 2013?
Bro, was ging bei ihm ab? Was ging in dieser Zeit bei ihm ab? Also ich finde das so, ich finde das so krank zu sehen, weil wenn du den ganzen Tag, sagen wir mal, 8, 9, 10 Stunden mit diesem Werk beschäftigt bist, Digga, das kann dir nicht mental gut gehen. Wie machst du das? Pum, pum.
Das kannst du nicht schreiben, wenn du einen auf happy, happy, happy machst. Dir geht's nicht gut. So authentisch, wie der das rüberbringt. Punpun, sein erfolgreichstes Werk, wie du sagst, auch sein längstes bisher. Ich finde, da zeigt sich auch erstmal die Stärke, die wahre Stärke von Asano. Bisher hat er nur zuvor kurze Reihen gemacht. Ich finde, er entfaltet sich besser, wenn er längere Reihen macht. Ich weiß nicht, ob das ein Hot-Take ist. Manche finden die One-Shots,
nee,
oder?
Ich glaube, das ist der normale Take.
Ist der normale Take? Ja, ich finde seine langen Reihen auch besser.
Er braucht viel Zeit, um zu erklären, wo manche Charaktere hinkommen, um alles auszuarbeiten. Weil was viele nicht brauchen, brauchen Asano. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, warum die Charaktere so sprunghaft sind, auch mit Flashbacks. Und auf einmal gibt es halt wirklich einen ganzen Band über einen Side-Character. Das braucht er einfach, damit er sich selber ausführlich erklären kann in seiner Art und Weise, wie er die Dinge darstellt.
So. Richtig.
Und das muss einem gefallen als Leser.
Punpun ist ja auch eine Geschichte, die sich innerhalb der Geschichte über mehrere Jahre erstreckt.
Ja.
Und Nick, erklär gerne, worum es in Punpun eigentlich geht, weil das haben wir noch gar nicht gesagt.
Wo geht's denn? Gute Nacht, Punpun. Du begleitest den jungen Punpun, der in dem Manga dargestellt wird als ein kleiner Vogel. Den begleitest du durch seine Kindheit bis hin in seine Jugend und ins frühe Erwachsenealter. Und über die Manga-Bände wird Punpun halt immer älter. Und von jedem Band zu Band wird sein Leben eigentlich immer dramatischer und schlimmer. Also er hat super schreckliche Eltern, er hat absolutes Pech also er hat gar keine sozialen Skills und überhaupt keine Erfahrung mit Frauen, wünscht sich das aber, weil er seine Verletzbarkeit halt in diesen Sexual-Sachen nachher auslebt. Es geht unter anderem auch um seine Klassenkameraden und seine Kumpels, die auch alle ein Problem haben, und so folgt halt eins auf dem anderen. Es ist eine Mischung aus es ist eigentlich ein Drama, was immer dramatischer wird. Also du hast halt das Gefühl, mit Dingen ist jetzt abgeschlossen, sind fertig, aber die belasten einen weiterhin. Also es kommen immer und immer wieder neue Sachen dazu, und mit Punpun geht's halt immer mehr bergab über diese Zeit. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Punpun ja als Vogel gezeichnet ist, genauso auch seine Eltern. Also diese gesamte Familie sind quasi als Vögel dargestellt, auch sein Onkel. So weißt du eigentlich gar nicht, wie Punpun als menschlicher Charakter aussieht. Und über die Jahre verändert sich auch der Zeichenstil. Also es wird so ein bisschen aus Punpuns Sicht gezeichnet. Am Anfang sind die Lehrer zum Beispiel alle noch sehr abstrakt. Das erinnert einen vielleicht auch noch mal als Kind, als man selber Lehrer so im Kopf hatte. Die hatten alle auf einmal so extrem große Nasen oder Kinn, weil deine Fantasie da einfach verrückt gespielt hat. Und von Band zu Band mit dem Alter wird der Zeichenstil halt auch immer wieder ein bisschen realistischer.
Ja. Allein künstlerisch kann man sehr viel über dieses Werk sprechen und über Symbolik und wie das da alles porträtiert wird.
Ja.
Es ist, wie du sagst, ein Drama. Es ist eine Coming-of-Age-Story, die halt immer schlimmer wird, gefühlt. Und selbst ja. Das Ende, es hat ja, Punpun, ohne zu spoilern, hat ja weder jetzt ein Happy End, noch wirklich ein Lass mich ausreden, bevor du reingrätschst.
Aber du wirst was Falsches sagen, aber okay, dann geh.
Dann kannst du mich gerne korrigieren.
Okay, mach.
Ich will damit sagen, am Ende sind einige Sachen passiert, wo man eigentlich meinen könnte, dass Punpuns Leben jetzt komplett am Arsch ist. So, so ein schlechtes Ende, so auf Papier. Aber er kommt mit einigen Sachen davon und schafft es auf eine Art, ein relativ normales Leben zu führen. Aber so, wie man Punpun kennt, wie dieser Charakter dargestellt wird, ist das wahrscheinlich noch das Schlimmste für ihn.
Nee, er ist, nicht in der Lage, ein normales Leben zu führen. Das ist das Problem.
Das ist das Problem.
Frieden oder Gleichberechtigung ist in seinem Kopf nicht vorhanden. So, er hat etwas und er hat eine Obsession damit. Er kann nicht ohne diese Obsession leben.
Er hat diesen Struggle nie losgeworden. So. Richtig. Er ist einfach der Manga endet zwar da, aber du könntest dann eigentlich weitermachen, so verstehst du? So, der Leser wird damit zurückgelassen, dass Punpuns Leben wahrscheinlich die ganze Zeit genauso scheiße weitergehen wird. Und das war der Gut Punch, so finde ich.
Ja, vor allen Dingen aus dem Grund, den wird Oro wahrscheinlich jetzt sagen, weil ja noch eine Sache passiert ist am Ende mit der mit der Writerin, die über Punpuns Leben schreibt.
Ja, ja.
Wolltest du das sagen, Oro?
Ja, und zwar folgendes. Inio Asano hat in einem Interview gesagt, das gibt's auch online, könnt ihr einfach mal googeln, dass das Ende, was Punpun gekriegt hat, das Schlimmstmögliche ist, was der Charakter hätte kriegen können. Weil Punpuns sehnlichster Wunsch ist einfach nur zu sterben und aus der Welt zu scheiden.
Ja. Wisste mal, wir haben es richtig
was interpretiert. Was aber passiert ist, dass Saiki, die eigentlich der Villain ist, einen Sachi? Ganzen Manga aus seinem Leben macht. Oder Sachi, meinst du, was ich, diese Bitch. Auf jeden Fall macht die Manga aus seinem Leben, sodass jeder es lesen kann. Für immer. Und das ist das Schlimmste, was für Punpun passiert. Und viele denken jetzt, ja, Punpuns Leben, also zum Beispiel, was du gesagt hast, dass es immer scheiße weitergeht, ist ja eigentlich gar nicht richtig, weil es wird ja am Ende suggeriert, dass es so ein Happy End gibt, der ist mit Sachi oder wie auch immer sie jetzt heißt und ihrem Kind unterwegs und er trifft seinen Homie und dann winkt er und dann geht so eine Träne runter und aus seinem Matschauge und es ist ja eigentlich so eine süße Melancholie da drin ist, aber das Problem ist eigentlich eher, dass alles, was da passiert ist, für immer festgehalten wird. Ja. Und Punpun wollte eigentlich nur sterben.
Und er will auch alleine unterhalb der Aufmerksamkeit bleiben.
Das Radar sterben. Weil er denkt sich so, Digga,
jetzt wissen also, das alle
muss
davon.
Echt keiner wissen.
Das ist wirklich Worst-Case-Szenario. Also das ist wirklich kein Happy End.
Das ist, was ich meinte, weil er diesen mentalen Struggle hat, wird er auch nie ein gutes Leben haben. Und so wie ich es interpretiert habe, auch was am Ende da mit Sachi und ihm ist und so, auch das wird nicht gut enden, weil
Sachi ist ja offensichtlich eine Bitch, die die ganze Zeit schon ausgenutzt hat für ihren Scheiß. Und ich möchte über den besten Punpun-Charakter überhaupt reden. Der kriegt viel zu wenig Erwähnung. Und das ist der Afro-Gott.
Findest du?
Der Afro-Gott ist doch der Main-Villain.
Ja, vor allen Dingen, finde ich, ist er der signifikanteste. Digga, wenn du an Punpun denkst, ich habe sofort den Afro-Kopf, sofort in der Fresse.
Ich wünschte, jemand würde den Afro-Gott auf der Leipziger Buchmesse kosten.
Ja, das wäre so geil.
Oh mein Gott, Leute, bitte. Der Afro-Gott ist der allerbeste.
Und dieser Kackhaufen im UFO.
Oh mein Gott. Lieber Gott, schnicke die Schnack und dann kommt der Afro-Gott und ist so.
Das ist so geil.
Digga, also. Ich möchte noch zwei, bevor wir übers nächste Werk sprechen, Punpun ist eh so ein Grundpfeiler seiner Bibliografie. Ich möchte noch zwei Schwächen ansprechen und fragen, ob ihr das auch so seht. Ich finde, in Punpun, die Story sei mal dahingestellt, ich finde, sie verliert hin und wieder ihren Fokus, auch mit dieser ganzen Sektenthematik und so.
Vor allen Dingen durch die Sektenthematik, ja.
So, ich finde, da wird etwas aufgebaut, aber es gibt nicht so viel her, wie es aufgebaut wird. Verstehst du? So, es verläuft sich so ein bisschen hier und da an ein paar Stellen. Ich finde, Asano trifft nicht immer den Nagel auf den Kopf. Nicht wie bei Solanin, aber das Werk ist ja auch kürzer. So, das war so sein erstes langes Werk. Und ich finde, man merkt da noch ab und zu, dass er nicht immer den richtigen Fokus traf bei seiner Geschichte. So, dass dann manche Stellen vielleicht zu kurz kamen, manche Stellen, die nicht so wichtig sind, zu lang gezogen wurden. Würdet ihr dem zustimmen?
Ja.
Ich kann dieses eine Kapitel nicht vergessen, Digga, wo einfach nur dieser Sektenführer seine Rede hält. Und das ist das ganze Kapitel. Das ganze Kapitel ist nur, wie dieser Typ da sitzt und redet.
Und das ist auch immer dasselbe Panel. So.
Was soll diese Scheiße? Stell dir mal vor, du hast den Monthly gelesen oder wie er rausgekommen ist und das war das Kapitel, was du gekriegt hast. Da dachte ich so, das kann nicht wahr sein, Digga. Also, ja. Ich glaube, das hatte Ontan mal erklärt, dass diese Sektenthematik für einen Japaner noch mal anders ist, weil die ja keine richtige Religion haben und dann spielt das da mehr Rolle, dass Sekten ein Ding sind, aber ich kann das als Europäer nicht fühlen, mich nervt's.
Dann, wenn das einen kulturellen Hintergrund hat, dann gut für die, aber dann ist es halt einfach nicht gut.
Gut, dass ihr Sekten habt.
Nein.
Dann ich mein, lest dann, halt euren Manga und dann unterstützen wir das nicht mehr.
Dann haben halt
keine Manga mehr in Deutschland.
Dann können halt Europäer oder andere Kulturen das halt nicht so gut nachvollziehen und dann ist es halt so. Aber eine zweite Sache, und die finde ich.
Das war nur selbst schuld.
Die finde ich, ist sehr präsent in diesem Werk. Ich habe gerade ein Band rausgeholt. Später bessert er sich.
Dass die Cover super scheiße sind.
Nee. Und zwar ist euch aufgefallen, dass hier der Manga ist zwar extrem gut gezeichnet, aber Asano benutzt oft diese, ich halte es in die Kamera, schwarzen Balken als Panels. Und das, ich. Nur als.
Beispielsweise in dem Sektenkapitel.
Siehst du, seht ihr das?
Ja, Digga.
Voller Löcher. Ich kann, immer finde ich irgendwas.
Ja.
Und die Sache ist, ich heb das hervor, weil ich das erstens nicht cool finde. Und ich bin mir sicher, dass Asano, Digga.
Crazy ist auf jeder Seite. Fünf Seiten auf einer.
Hier jetzt nicht.
Bro hat einen Roman geschrieben, aber hat's getan.
Sure, ich kann überall sowas reinfinden, das ist immer. Und ich finde, das kann man als Schwäche ankreiden. Ich bin mir auch sicher, Asano selbst hat das als Schwäche angesehen, weil er hat diese Schwäche ausgemerzt in seinem nächsten großen Werk.
Er hat es nicht mehr gemacht.
Deswegen finde ich, kann man das schon ansprechen. Aber zu diesem Werk kommen wir noch nicht. Ich habe es gerade schon vorhin gesagt. Er hat zeitgleich während Punpun noch A Girl on the Shore gemacht.
Oh yes, jetzt kann ich reingehen.
Lass mich als erstes.
Ich möchte noch mal ganz kurz am Abschluss sagen, dass wir hier, also ich auf jeden Fall niemandem Gute Nacht Punpun empfehlen möchte, der unter psychischen starken Problemen leidet, dem es momentan nicht gut im Leben geht.
Triggerwarnung.
Da solltet ihr euch definitiv von fernhalten, denn das Werk ist nicht ohne und es werden sehr, sehr viele Trigger in diesem Werk möglicherweise getriggert. Und außerdem auch im nächsten.
Wenn es dir schlecht geht, liest das nicht.
Oh ja, Mann.
Ja.
Insgesamt ein großartiger Manga, wie ich finde, aber nicht geeignet für jeden. So, Girl on the Shore, lass mich zuerst, weil ich habe diesen Manga tatsächlich nicht gelesen. Nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil ich nicht wollte. Ich habe mich geweigert. Ich war kürzlich erst in Hamburg, da habe ich Harut gesehen. Er hat diesen Manga mir auch gezeigt. Da habe ich mal reingeschaut. Und, Alter, ich wusste ja, dass dieser Manga pervers ist. Mir war das klar. Deswegen wollte ich das auch nicht lesen. Ich war nicht so Fan von der Thematik. Also so Teenager, eher jünger noch, dann so mit Thema Sex, so kritisch, okay? War nicht der Fan, wollte es nicht lesen, aber ich habe mal reingeschaut. Ich dachte mir so, komm, zeig, wie ist es denn? Und ich dachte, Punpun ist ja schon explizit. Oder später Mujina, aber das? Also, da wird ja, das ist ja alles unverfälscht dort. Und dann habe ich mir gedacht, woran liegt das denn? Warum ist A Girl in the Shore nochmal so viel expliziter, was Sex und so angeht, als seine anderen Werke, die eh schon auch nicht ohne sind, was in dem Bereich. Und ich habe festgestellt, Girl on the Shore ist der einzige Manga von Asano, der in einem
der ist in einem Erotik-Magazin
erschienen.
Der ist da gepublished worden.
Deswegen konnte er das da veröffentlichen und deswegen sind die anderen auch nicht so explizit. Ich wusste gar nicht, wie deutlich das da gezeigt wird. Digga, ich mach irgendeine Seite auf, ich sehe so einen Pimmel von einem 15-Jährigen. Ich denke so, Junge.
Ja, Mann. Und Nick, willst du erst oder soll ich?
Redet ihr drüber.
Also ich muss ganz ehrlich zu dem Werk sagen, dass ich dieses Werk eigentlich gar keinem empfehlen würde, weil du kannst dir die Zeit sparen und dir irgendwas Inhaltsvolleres einziehen als das. Es sind minderjährige Kinder, es geht um Verge und viele andere Dinge, die sexuell einfach super, super widerlich sind. Um Sui, genau. Um Sui-Gedanken.
Es geht wirklich um Sui-Gedanken.
Also ein Scheiß und ich finde, also da würde ich meine Zeit lieber in das gesamte Werk Punpun stecken, wenn dich überhaupt diese Thematik interessiert, als in Girl on the Shore. Das ist für mich einfach zu extrem und nicht notwendig. So.
Ich will was sagen.
Sag.
Und zwar weiß ich, dass viele Leute jetzt kommen werden und uns wieder NPCs nennen werden, weil wir sagen, dass Kunst Grenzen hat. Das ist ja eine Meinung, die nicht sehr gerne gesehen ist in der Edgy-Manga-Community. Der Punkt ist aber der. Ich sage euch jetzt was. The Girl on the Shore an sich, aussagentechnisch, was das Werk machen will, was es berühren will, was es behandelt, alles wichtige Themen, alles krasse Themen, die ein Autor behandeln kann und auch sollte, wenn er das den Need hat. So, jetzt ist der Punkt aber der, und da kann mir... Digga, ich will nicht, dass mich irgendein 16-Jähriger jetzt lectured, okay? Sondern nur ältere Leute. Diese Story würde genauso funktionieren mit 20-Jährigen. Und dann wäre es schon nicht mehr so verwerflich, was er da tut. Weil er zeigt die ganze Zeit Kinderkörper. Er zeigt einen Kinderpimmel. Er zeigt, wie ein Kind die Kacke von einem anderen Kind isst. Er zeigt, wie Kinder... So, und dann kannst du jetzt sagen, ja, er ist halt real. Und 15-Jährige
es
machen sowas.
Es ist nicht mal real. Und ich denke mir so,
Digga, erstens ist es nicht real.
Tun das 15-Jährige nicht.
Und zweitens, so die nächste Sache ist, wer von euch Freunde hat oder mal hatte, die 20 sind, der weiß, dass die Struggles, die in Girl on the Shore erzählt werden, ein 20-Jähriger genauso hat. Ein 25-Jähriger teilweise auch noch. Es gibt genug Leute, die die gleichen Struggles auch erwachsen haben. Du musst keine Kinder benutzen, um diese Geschichte in der gleichen Intensität zu zählen, weil ganz viele Erwachsene sind zwar auf dem Papier erwachsen, aber eigentlich noch nicht erwachsen. Das heißt, es würde optisch schon wieder funktionieren, das zu machen. Lazar zum Beispiel. Aber du müsstest nicht diesen Weg gehen, da explizit Kinder zu nehmen. Und das ist für mich, meiner Meinung nach, das ist einfach nur ein Schockerelement. Und ich feiere das nicht, dass dieser Mann so oft das Bedürfnis hat, irgendwelche nackten Teenager zu zeigen. Und man das dann rechtfertigt mit, ja, das ist halt Kunst, Kunstfreiheit. Er zeigt halt, wie es wirklich ist. Digga, es gibt einfach Grenzen, meiner Meinung nach. Und das, diese Geschichte, du hättest nichts abgebrochen, hättest du es einfach mit Volljährigen gemacht. Und jeder, der Freunde hat, die erwachsen sind, und jung erwachsen sind, der weiß, sowas begleitet dich auch noch. Da musst du kein Teenager sein, um diese ganzen Scheiße da durchzumachen. Ja. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nur ein Schockermittel und es ist sehr geschmacklos. Ja,
für mich war es auch einer zu viel. Da habe ich, vor allem als ich die Panels da gesehen habe, ich dachte mir, Bro.
Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich an Mujina habe, aber dazu kommen wir später noch.
Yeah, chill jetzt.
Ja. Ich weiß, du möchtest nicht, dass man den Manga kritisiert, Lazar, aber ich werde es nachher tun. Okay, was kommt als nächstes?
Als nächstes
jetzt kommen paar, fünf Werke, die kein Mensch kennt, glaube ich.
Die kein Mensch kennt, die es auch nicht auf Deutsch gibt.
Ja. Ich würde gerne sagen, dass Heroes absolut scheiße ist.
Dazu Heroes noch. Ist noch nicht dran. Du skippst die ganze Zeit. Du
ist
kannst
so.
Nicht das Neueste
kann,
und
kann
das
nicht 2015?
Ja, wir
kam 2015.
Heroes?
Heroes.
Ja, aber nach DDD.
Ist so. Ach so. DDD lief ja 2014 bis 2022.
Ich würde sagen, davor. Wir gehen jetzt mal zu DDD, oder?
Ja, ich würde auch sagen.
Okay, ja. Machen wir das.
So, Dead Dead Demons. DDD Destruction. Cooler Titel, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Kannst du es nochmal richtig sagen? Und zwar Dead Demons. Destruction.
Kevin, das ist der Punkt, an dem der Joke nicht mehr witzig ist. Hör auf.
Für mich wird er für immer lustig sein.
So, was ist DDD? Eine gute Frage. Wieder was sehr Eigenes. Man merkt Asanos Handschrift in dem Manga sehr, auch wenn er, finde ich, sehr viel harmloser ist als Punpun oder Girl on the Shore insgesamt.
Ja, und das ist eine gute Abwechslung auch.
Ja,
also,
fand ich auch.
Ne?
Also in DDD geht es ja darum, es gab anscheinend eine Alien-Invasion. Und die Menschheit haben gegen die Aliens gekämpft. Und wir begleiten die Charaktere eigentlich so Post-Alien-Invasion, wie sie versuchen, in ihren neuen Alltag zurückzukehren und was sich mit der Zeit auch alles verändert hat seit dieser Alien-Invasion. So. Sehr interessanter Take. Und was ich dem Werk gleich mal zugute sprechen muss, ich habe noch nie eine Alien-Invasion oder irgendwas dergleichen Infektion gesehen, wo ich mir dachte, Alter, genau so stelle ich mir das vor. Also, der Typ hat das so realistisch wiedergegeben, dass ich mir dachte, Alter, hat er ein reales Vorbild gehabt? So, gab es eine Alien-Invasion? Habe ich eine verpasst? Mhm. Ich fand das sehr authentisch, wie nicht nur die Menschheit auf die Alien reagieren, auch die Aliens auf die Menschen meinetwegen, sondern auch den Alltag. Genauso habe ich mir vorgestellt, nicht wie bei Man in Black oder so, wo alles unter Verschluss gehalten wird, so, verstehst du? Sondern er hat es irgendwie geschafft, authentisch wiederzugeben, wie ein Post-Alien-Invasion-Alltag aussieht. Und ich habe ihm das 100% abgekauft. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Was sagt ihr?
Ich finde, was Dead Dead Demons große Stärke ist, ist die Gesellschaftskritik,
ja,
die es durch diese Alien-Invasion zeigt, dieses basically dieses, ja, wenn das jetzt passieren würde. Und lustigerweise ist es ja auch mit seiner Veröffentlichung teilweise in den Corona-Zeitraum gefallen. Und du kannst da ganz viel Parallelen ziehen zu über uns ist auf einmal ein UFO. Und das war jetzt das erste Jahr voll schlimm, das zweite auch noch. Und jetzt leben wir einfach damit und denken, ach, das UFO und die Alien-Karriere umbringen. Und jetzt ist so, Digga, Corona ist ja auch nicht weg. Trotzdem, jeder denkt sich so, ach, eine Maske, Digga, Bock kein. So, du kannst da voll viel Parallelen ziehen. Auch Twitter bzw. Social Media wird ja eingebaut und wie die Charaktere reagieren. Für mich einfach nur das Problem ist, Dead or Demons hat seinen Höhepunkt, meiner Meinung nach in Band 6, 7, so in der Mitte, glaube ich, da hat es einen erzählerisch sehr großen Höhepunkt. Es startet sehr langsam und ein bisschen verwirrend, weil es ist sehr, sehr viel Text. Zeichnerisch ist er viel, viel besser als
im Punkt. Ja, ich finde, er hat sich nochmal gesteigert. True.
Aber ich war gar nicht zufrieden, das habe ich dir auch schon gesagt, Lazar, mit dem Ende. Ich fand, das Ende war für mich, das war einfach nicht zufriedenstellend. Also da könnte ich jetzt im Detail drauf eingehen, aber dieser kleine Alien-Junge, der wurde nicht zufriedenstellend gelöst. Das hat mir alles nicht so getaugt. Allem ist in allem, ich finde die Aussage von Dead the Demons finde ich sehr stark und sehr gut rübergebracht. Ich finde das Setting ultra cool und ich mag manche Charaktere, aber ich glaube, dass ich Punpun als das krassere Werk insgesamt empfinde.
Ja, ich glaube,
fühle ich mich sehr ähnlich.
Ist bei den meisten so. Mich persönlich hat DDD angesprochen, weil es so eben wegen der Thematik, die ich so besonders fand und wie sie wiedergegeben wurde, erstmal das. Und es ist ja so, bei DDD, die ersten 5 Bände ist es ja gefühlt ein Slice-of-Life-Manga, wo man einfach nur die Charaktere kennenlernt und eben die Szenerie dargestellt wird.
Ich finde es aber voll kacke, dass man den Manga so startet. Das hätte kürzer sein müssen.
Findest du?
Das war viel zu lang.
Ja, viel zu lang.
Also das war, hätte man in 2 Bänden abhandeln sollen, nicht in 5. So.
Ja, es ist ja, später wird es eher, kriegt es viele Mystery-Thriller-Elemente so, auch Krimi und dann so Verschwörungen und so ein Scheiß. Ich sehe die Kritik, wenn für die Leute das zu langsam ging. Also es kam ja so allmählich, nicht auf einmal, so hier ab Band 2, 3, 4 und hier und da ein paar Nebencharaktere eingeführt und ein paar Nebenmissionen, wo hier Aliens noch gejagt werden. Es baut sich langsam auf. Ich sehe es ein. Mich persönlich hat es nicht gestört. Ich fand es einfach super interessant. Deswegen sehe ich es, wenn andere das nicht so mögen, aber ich fand es okay. Aber der Umschwung auch in diesen Flashback-Arc von Ontan oder Nakagawa und Kadode und der Plot-Twist, der da kam, den fand ich mega geil, vor allem im Kontrast zum bisherigen Werk.
Ja, der war der Höhepunkt und ich finde, im Vergleich zu diesem, der Payoff war geil und dann fand ich sehr schade, dass es am Ende meiner Meinung nach wieder abgefallen ist. So, weil es konnte mit dem Ende nicht diesen Plot-Twist entweder reproduzieren oder übertreffen und das war ja die ganze Zeit die spannende Geschichte, was ist eigentlich da mit Ontan passiert und diese ganze Zeitreise-Thematik und Veränderung und so. Das ist viel zu spät passiert und dann hat's am Ende wurde es für mich nicht zufriedenstellend gelöst.
Keine also ich sehe, dass das Ende von dem Alien-Jungen, der sich als Typ ausgibt, Oba hieß er oder nicht, das okay.
Propellerkopf heißt er.
Das sehe ich, finde ich auch, hätte man besser machen können. Das Ende insgesamt fand ich eigentlich sehr cute. So mit, wir wollen es ja nicht spoilern, aber was da mit Ontan, Kadode und so war und wie es der Interpretation übrig gelassen wird, ich kann es nicht aussprechen, ohne es zu spoilern, was da halt wirklich noch mit denen war, fand ich eigentlich ganz süß. Deswegen, ich sehe die Kritik, ich sehe die Pacing-Probleme, ich sehe die Auflösung an ein paar Stellen, die nicht optimal war, aber weil es so für mich besonders ist und weil ich den Charaktercast so mochte, hat mir der Manga sehr gefallen, deswegen mag ich ihn noch mehr als Punpun tatsächlich.
Okay, aber valid Meinung. Ich finde das auch eine sehr erfrischende und coole Meinung. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch.
Ja.
Weil zum Beispiel zeichnerisch ist es der beste bis dato, von wo wir gerade sind. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, Dead the Demons ist auf jeden Fall einer, den ich eher empfehlen würde, weil er verträglicher ist als Punpun. Aber ich finde, Punpun hat mehr Einfluss genommen und eine tiefere Kerbe geschlagen in die Manga-Welt, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich den. Ich bin von beiden kein Fan, aber ich, ja, es ist, es sind beides sehr gute Werke.
Und ich bin grundsätzlich einfach Fan von Ontan, der Hauptfigur. Ich finde die mega cool. Ich finde
tatsächlich ein Riesenproblem von Asano, wenn ich das jetzt mal so betrachte, die ganzen Werke, meiner Meinung nach ist, der hat nicht einen Charakter gemacht, außer den Afro-Gott, den ich einfach mag. Ich mag, ja, Ontan ist schon cool und so, aber an sich, der schafft es nicht, diese Markencharaktere zu erschaffen. Weißt du, wo du an Berserk denkst und dann denkst du an den Charakter, so Berserk, ich denke an Guts oder keine Ahnung. Oder,
ja, weil es also, halt muss, auch einfach, finde ich, ein anderes macht, Genre ist. Dieses Genre braucht diese Charaktere, finde ich, gar nicht, wo du sagst. So
bei Punpun hat das.
Ja.
Ja, aber du hast recht. Das, ja, aber trotzdem, ich finde es halt gut. Zum Beispiel, ja, sagen wir, der macht Slice of Life Manga. So. Dann, was haben wir da? Yotsubato hat ja auch hier.
Ja.
So, weißt du, so, keine Ahnung. Also ich finde halt einfach, der hat nicht. Ich habe ein Riesenproblem damit, Manga zu enjoyen, wenn ich den Cast größtenteils nicht mag. So. Das ist auch bei The Climber mein Problem.
Aber ich finde, DDD hat doch fast schon einen der besten Casts, oder findest du nicht? Von Asano.
Ja, aber ist doch traurig. Weil es ist immer noch kein sehr toller Cast.
Ich finde den geil.
Bro. Ich finde, der hat drei gute Charaktere. Den Propellerkopf, Ontan und Kado DG, die nervt eigentlich auch.
Ah, Kado DG ist auch mega cool, finde ich. Und was ist mit hier? Dem, der einem, der sich.
Dem, dem Bruder, der fett geworden ist.
Ja, Hiroshi.
Okay, der ist
Gold.
Den habe ich auch schon wieder vergessen, guck. Den habe ich schon wieder vergessen, ja. Der war nicht remarkable genug dann.
Okay. Ja, okay, gut. Wenn du das so siehst, dann ist es so. Ich, wie gesagt, Ontan ist für mich ein mega geiler Charakter. Der, die Figur, nicht der. Spaß, Chris, ich mag dich, aber es geht nicht um dich gerade. Chill.
Egal, kommen wir zu dem nächsten Werk, wo alle Charaktere Peak sind.
Was ist das nächste Werk, wo alle Charaktere Peak sind?
Bro, wenn du jetzt Heroes sagst,
Heroes.
Dann werde ich ein
Heroes.
Ach du Kacke.
Digga, ich fand den Manga so scheiße.
Ist der scheiße, Bro. Der ist so scheiße.
Oh, der macht so
Ansage
Spaß.
An Tokyo Pop.
Der macht so Bock.
Ansage an Tokyo Pop.
Das ist einfach ein LSD-Trip als Manga.
Ist
was?
So. Ist so.
Habt ihr euch gedacht?
Yeah.
18 oder 16 Euro oder was
ja,
ist es?
Es war wirklich zu
für
viel.
Für diese gewählte. Abgrundtief schreckliche
und
nicht neben die anderen Ausgaben passende,
ist so,
weil zu hoch.
Der ist so, ein, also, der ist so 2 Millimeter noch mal höher als der. So.
Ja.
Aber das ist ein generelles Tokyopop-Problem. Ich würde mich mal freuen, wenn die ihre Druckfirma wechseln. Weil bei Dead the Demons ist es auch so. Alles unterschiedlich hoch, Digga. Also,
es geht.
Also nicht die Mangas sind unterschiedlich hoch, aber das Tokyopop-Logo.
Ja, das
Logo
Alter, das sieht so katastrophal aus.
Das ist insane. Ach, ich
kann's ja mal demonstrieren.
Aber damit ich nicht nur Tokyopop hate, Carlsen, ihr habt da bei Mr. Nobody die Band 1 auch richtig verkackt.
So sieht das
Band
2 aus.
Und 3 sind anders als Band.
Digga, das ist
insane.
Geisteskrank.
Manga-Kultkrieg ist immer sehr gut hin.
Das ist
ich kann die Stelle mal kurz sagen. Ja, aber davon abgesehen, Tokyopop, Digga, das hättet ihr euch auch sparen können. Einfach, also, ich weiß, es ist gewählt, weil es ist rote Farbe. Oh, komisch, warum das mit anderer Farbe dann nicht passiert bei anderen Manga, aber. Also, das Ding, also, dass ich das überhaupt gekauft habe und gelesen habe. Ich habe nicht mal ein Video dazu gemacht. Eigentlich hat's mir nur Minus gebracht in meinem Leben. Minus Zeit, Minus Geld, Digga, Minus Spaß. Also ich
plus Content, wir reden drüber.
Ja, jetzt.
Ja, aber ja. Den hätte ich jetzt auch skippen können. Also, Nick findet es geil.
Ey, erzähl, Nick. Ich find's nicht geil. Ich finde es nur sehr lustig und ich finde es interessant und kreativ.
1 bis 10, Nick.
Dann würde ich trotzdem eine 4 geben. Maximal.
Ja. 4,5, sogar ich habe sogar 4,5 gesagt.
Digga. Schlechter als Pandora Hearts, ich sag's.
Kevin, viele finden, das ist nicht der beste Vergleich, viele finden Pandora Hearts sehr gut.
Legit.
Ja, das ist auch so, das ist so weird.
Fang gar nicht erst
irgendwann
an.
Müsst ihr das,
fang gar nicht erst an.
Ihr müsst es beide mal lesen und dann machen wir eine Pandora Hearts Folge.
Okay,
irgendwann, Digga.
Okay.
Also, das würde ich gerne mal machen. Weil
ist Pandora Hearts wie Kingdom Hearts?
Digga
Pandora. Einfach nur, weil da Hearts drin
Pandora ist. Hearts ist. Ja, Pandora Hearts ist wie Kingdom Hearts 3.
Boah.
Okay, also doch ganz gut. Okay.
Boah. Missgeburt, Dreckspiel. Was ich aber sagen will, Heroes, Was mich am meisten gelangweilt hat, ist dieser eine Charakter. Die reden ja alle so komisch zum Teil. Und da gab es einen Charakter, der hat so undeutlich gesprochen.
Oh mein Gott, das habe ich nicht mal gelesen. Ich habe es einfach übersprungen, wenn er geredet hat. Dieser Bastard mit seinen Schillauten.
Das mache ich aber auch
IRL bei Menschen. Der ist wie du, wenn du Regenbogen sagen willst. Aber der macht nach jedem Ding, macht der Und die Sache ist, Digga, wie nervig ist es, dass 80% des Mangas das gleiche Kapitel ist, mit gleicher Struktur, ja. Nur dass sich immer wieder ein bisschen was auflöst. Digga, ganz ehrlich, das ist wie so ein schlechtes Videospiel. Es geht mir so auf den Sack,
was
Digga.
Was ich zugute halten kann, ist, der Manga hat ja eine sehr cutesy Expression. So, es wird ja alles sehr süß dargestellt, aber es ist eigentlich voll düster. So ein bisschen wie bei Ranking of Kings, so ein bisschen. Das fand ich ganz nett, aber ich fand die Story einfach wack und die Charaktere. Und ich hatte gar keinen Spaß damit. Es ist halt so eine mittelalterliche Geschichte mit so Fabelwesen und so.
Mann, lass das Ding
Alter.
Ja, weg damit.
Nicht der beste One-Shot von ihm auf jeden Fall. Heroes oder das Feld des Regenbogens?
Feld des Regenbogens.
Sure, ja. Okay. Dann haben wir wieder hier ein paar Sachen. Oh, ein One-Shot müssen wir noch, oder ein Einzelband müssen wir noch besprechen. Der kam 2017 raus. Nach Heroes tatsächlich. Einer seiner aktuellsten. Downfall.
Das ist auch wieder so problematisch.
Da haben wir drüber geredet, Lassa, ne? Als du hier warst.
Die Zeit am Abgrund, ja, darüber haben wir geredet.
Ja. Da ist es so, dass ich sage, der Vorteil ist, er zeigt menschliche Abgründe.
Der Nachteil?
Mit volljährigen Personen.
Immerhin das.
Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ja, auch da kann man wieder kommen mit, es ist halt real und so, keine Ahnung. Ich feiere einfach diese Missbrauchsthematik nicht mit der Ehefrau da drin, der sich da aufzwängt. Außerdem hat es einen komischen Beigeschmack, dass im gleichen Jahr, wo er den geschrieben hat, seine Ehe geschieden wurde. Mit der Mangaka von diesem Manga.
Und der Hauptcharakter irgendwie aussieht wie Inio Asano.
Moment, hallo. Ich glaube, der hat erst in dem Jahr sie geheiratet, nicht geschieden. Oder in dem Zeitraum.
Das ist ja noch seltsamer.
Das ist noch seltsamer, ja. Ich glaube, die kannte den Manga einfach nicht und der hat den dann gelesen. Weil mein Canon Take ist, dieser Manga hat dafür gesorgt, dass die sich wieder scheiden lassen.
Ja, ja.
Das ist. Ja, es kann auch sein, dass es einfach so wie in dem Manga war. Also das
ist so.
Wobei.
Das ist viel zu real.
Du denkst dir so wirklich, wisst, das Problem an dem Manga ist, und das macht ihn vielleicht auch gut, und deswegen könnten Leute sagen, der ist goated, weil der ist so real, das kannst du nicht ausdenken.
Das kannst du dir nicht ausdenken, außer du steckst selbst in dieser Lage.
Das ist viel zu real, aber wir reden nicht über Rollstuhlbasketball.
Super Hard Fire! Was bittet?
Geil. Aber um mal die Zuhörer abzuholen, worum geht's in Downfall denn?
Um den Mangaka, der versagt.
Er hat doch gar nicht
versagt. Der einen Downfall erlebt.
Ja, aber der versagt doch in seinem Privatleben.
Schau, es geht um einen Mangaka, der hat einen Hit-Manga veröffentlicht und wird dann depressiv, weil er nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll. Weil er hat eine Blockade, er weiß nicht, was er als nächstes machen soll. Und
wie verrückt ist es, dass es in dem Manga von seiner Ex-Frau Saturn Return um eine Autorin geht, die einen erfolgreichen Roman veröffentlicht hat und jetzt eine Schreibblockade hat und depressiv wird, weil sie nicht weiß, was sie als nächstes machen soll.
Das ist so krass. Downfall hat sie noch inspiriert. Sich von ihm zu trennen und inspiriert, diesen Manga zu zeichnen.
Oh mein Gott.
Win-win.
Aber wie wir eben schon sagten, das kannst du dir nicht ausdenken, wenn nicht mindestens irgendwas davon damit eingeflossen ist. Digga, der Main-Character, er sieht aus wie Asano. Er ist Mangaka.
Das ist Asano.
Und
außerdem heißt auch spannend, der Manga, den der Typ gezeichnet hat, heißt irgendwas mit Guten Morgen, bla bla bla. und da gibt's ja auch noch, das ist genau der Anspiel auf Gute Nacht Pumpun. Der heißt sogar so ähnlich,
du
Digga.
Du kannst es mir nicht erzählen. Und jetzt am Ende, Digga, wenn du einen Manga machst, wo du sagst, du bist komplett depressiv am Arsch nach einem erfolgreichen Hit und gehst dann zu Prostituierten, gehst deiner Frau fremd und missbrauchst die halbert noch. Digga, wunder dich nicht, wenn die Frau dann wegläuft.
Und wunder dich nicht, dass wir das komisch finden.
Ist so.
Und vielleicht uns denken, du bist ein ganz schön verrückter
ist
Mann.
So.
Also ich sag's euch, wie es ist, Real Talk. Also keine Rufmord-Story an dieser Stelle. Aber wenn über Asano irgendwann komische News veröffentlicht werden, die in diese Richtung gehen, wie von anderen Mangaka, Das würde mich gar nicht wundern. Ich würde hier sitzen und mir denken,
mal sagen,
ach so, ja.
Ja.
War ja, ja klar. Also, ja. Aber muss sagen, ich finde, das ist sein bester Einzelband. Eben weil er so mittlerweile ein
Aus... Zählen wir Solanin als Einzelband?
Das ist kein Einzelband. Ja, ne, zählen wir es mal dazu. Ich würde sogar sagen, Downfall über Solanin.
Ich was? Nicht, aber ich verstehe. Ich verstehe, worauf du hinaus von der, willst. Ich persönlich.
Ich finde, von der Expertise her ist es okay. Sein bester Einzelband.
Okay.
Von der, ja, es ist, weißt du, womit ich das gern vergleichen würde? Nick fühlt das vielleicht auch. Ich hab mal Musik gemacht. Und es gibt so zum Beispiel mein
echt?
Beliebtester Song, den ich, als ich den gemacht habe, so, das ist so ein Song, den könnte ich mir nie selbst anhören, den hasse ich, Digga, weil da habe ich mein komplettes Leben so erzählt. Mhm. So, weißt du? Und meistens sind aber diese Dinge, die, womit du auch die krasseste Kunst erschaffst, wo du so sehr viel von dir reinsteckst.
Ja.
Das sind aber die Dinge,
die du selber am wenigsten feierst von dem
das
Output.
Das so. Kommt mit einem Preis.
Ja,
das kommt
mit
einem
Preis.
Also das kommt safe. Mit einem Preis. So, du
gibst auch ein bisschen Seele da rein. Her, ja.
Und da solltest du dir gut überlegen,
ja.
So, ob es das wert
ist. Ich finde, bei so. Downfall merkt man einfach, wie unfassbar real es ist, dass es nicht mehr so wie bei Das Feld des Regenbogens oder Sun Village, was auch immer, so auf Krampf hier eine Dramatik eingeführt wird, sondern dass man merkt einfach, der Typ fühlt das, was er macht, auch wenn es problematisch ist. Aber weil er es fühlt und weil er die Erfahrung hat, kann er es sehr authentisch wiedergeben. Und er ist auch zeichnerisch an einem ganz anderen Punkt als damals noch. Deswegen, in einem kurzen Band hat der eine ziemlich krasse Story abgeliefert. So. Ich habe halt Angst um seine Ehefrau. Ich bin froh, dass sie weg ist, aber es ist ein guter Manga.
Ich würde es nicht empfehlen zu lesen, wenn ihr mit Missbrauch irgendwie vorbelastet seid. Weil
dann lasst sowieso einfach die Finger vor dem Auto.
Das könnten wir eigentlich als Triggerwarnung grundsätzlich bei diesem
Manga. So, den könnt ihr lesen.
Ja,
das ist klar. Wobei.
Merkt ihr, dass wir die Werke am ehesten empfehlen, die am wenigsten problematisch sind? Solanin, DDD.
Ja, das ist.
Wir sind der gute Podcast.
Ja. Manche würden sagen, das spricht für den Manga. Ja. Ich sage das nicht.
Ja,
ich bin ein liebender Familienvater mit Sinn für Moral.
Okay.
Gehen wir zum nächsten.
Richtig.
Ich würde sagen, wir sprechen jetzt nur noch über Mujina, oder?
Das ist
ja, würde ich auch sagen, weil wir sind auch an einem Punkt, wo
danach gab es auch nur noch ein paar einzelne One-Shots oder
die
so.
Die alle nicht auf Deutsch gekommen sind wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
Meint ihr Mujina, Tokyo Pop Hult Mujina?
Ja,
schon klug. Ich wünsche es mir.
Ich denke ja.
Bitte Tokyo Pop, nicht in der gleichen Ausgabe wie Heroes. Dankeschön. Mujina.
Let's go.
Darf Kevin. Ich was dazu sagen?
Oder Nick.
Okay. Bitte.
Kevin.
Let's go.
Ja, ich hab's gerade vor einer Stunde gelesen, fertig. Ich habe mir alle Kapitel reingeballt, als Asar gesagt hat, wir machen Asano-Folge. Ich so, ich kann ihn jetzt nicht enttäuschen. Ich muss jetzt noch Mujina schnell lesen.
Nicht so wie bei Scott Pilgrim-Folge.
Willst du erst Nick machen?
Also Mujina,
ich hab's noch ganz
frisch. Mujina Into the Deep.
Bester Manga.
ist ein nochmal ein riesen Upstep von Inio Asano. Wenn wir schon gesagt haben, dass DDD schon besser gezeichnet ist als Punpun, dann haben wir jetzt mindestens noch mal das Doppelte an zeichnerischen Skills, die dieser Mann noch da reingelegt hat. Da sieht man mal wieder, dass Künstler sich entfalten, dass sie reifen wie guter Wein.
Und so sieht DDD aus.
Und okay, was?
Nee, ich zeig's für die Zuschauer, du siehst es. Ja, weil du sagst, Mujina ist noch besser. Ich habe ja kein Mujina. Ja, ich stimme dir zu. Ich will aber dein Argument unterstützen, indem ich zeige, wie gut DDD ist. Ich habe kein Mujina-Band da. Du hast einen. Hol ihn.
Oh mein Gott, geil, Nick. Bitte pass auf, was du zeigst.
Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Oh ja. Ich würde fast sagen. Oh, in Mujina, das sage ich direkt. Ja, wie heißt sie denn nochmal?
Ubume.
Die liebe ich. Das ist die beste Main-Character-Tussi, die er je gemacht
Definitiv.
Hat.
Definitiv.
Die ist so.
Definitiv.
So, Ontan? Aber ja.
Nein,
die ist viel krasser als Ontan. Die ist tausendmal
krasser. Guckt euch einfach mal dieses Doppelpanel auch an. Es ist alles geil, Alter. Es ist alles
so viel krasser geworden.
Ich sag's wirklich, wie es ist. Mit diesem Manga ist er zeichnerisch für mich. Sogar auf einem Level, wo ich sagen kann, das kann easy mit Vagabond konkurrieren, Digga. Also zeichnerisch
ist das
insane, was er da gemacht hat.
Unfassbar.
Selten sowas gesehen.
Digga, Solanin sieht aus wie Dreck verglichen damit.
ja, Punpun auch, Bro. Also,
Digga, eins krank.
Er hat da auch richtig geile Character-Designs. Und jetzt, ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, dann könnt ihr wieder drüber reden. Ich möchte eigentlich nur sagen, ich habe zwei Probleme mit diesem Manga bis jetzt. Der hat nur 10 Kapitel, die habe ich gelesen. Das erste ist, ich feiere es nicht, dass schon wieder irgendwelche 15-Jährigen nackt gezeigt werden, wie sie rumbimsen. Ist
doch gar nicht 15.
Und da wird extra noch gefragt, bist du 18? Und die sagt ja, und dann sagt der, sagt die Wahrheit, und dann sagt sie, nein, ich bin 15. Und dann sagt
ja, er, Moment, der hat, oh, die okay, haben ja nicht gut, miteinander
rum. Ich stehe auf 15.
Ja, das ist richtig, ja, weil er ein Wichser ist, der pädophil ist, weil er seine Reichweite ausnutzen will. Was meinst du?
Aber die Mujina, die Blonde, die sie rettet, ist doch niemals 18.
Natürlich.
Dann zeichnet er seine 18-Jährigen einfach sehr jung körperlich, Digga. Dann muss er die mal ein bisschen erwachsener zeichnen.
Also, ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass die jung ist, aber dass sie nicht minderjährig ist. So,
weil die Minderjährige hat man ja erkannt, die 15-Jährige, oder?
Ich finde beispielsweise beim Main-Character, bei, wie heißt sie nochmal?
Ubume.
Auch da erkennst du, finde ich, nicht, dass die volljährig
Digga,
ist.
Digga, oh, die ist 30, aber du erkennst es null, aber die ist 30. Ist
30?
Die ist 30.
Um mal die Racist-Keule zu schwingen.
Kritikpunkt, da nehme ich das komplett zurück. Da hat er alles richtig gemacht. Aber dann ist mein einziger noch Kritikpunkt aktuell, dass ich finde, in den 10 Kapiteln, die es gerade hat, er müsste jetzt mal langsam anfangen, die Story, ein Ziel
eine
für die
Story
zu, eine Richtung einzuschlagen.
Sorry, du One Piece Fan, Digga.
Nein. Ich finde, das ist wirklich ein Valid Take.
Ja.
Also, ich liebe dieses Werk, aber ich finde auch, der einzige Kritikpunkt ist, dass man in den ersten zwei Dritteln gar nicht checkt, was ist denn jetzt überhaupt die Story? Aber in dem letzten Drittel und in den letzten Chaptern sieht man schon, worauf es langsam hinführt, was dann sich für eine Gruppe bildet. Es geht um Auftragskiller,
quasi
grob gesagt.
Ja? Es geht um ausgestoßene Menschen der Gesellschaft, die keine Rechte mehr haben, die als Auftragskiller und des Weiteren arbeiten für andere, sei es für Politiker oder andere hochrangige Figuren, die sie halt für Aufträge nutzen. Wieder ein ganz anderes Thema, ein ganz anderer Take von bisherigen Werken.
Komplett.
Geil. Was ich geil finde, Asano probiert sich aus und ich finde
Character Designs verrückt.
Digga. Macht eine Punktlandung wieder. Man denkt, er hat die ganze Zeit nur sowas gemacht. Das ist jetzt wieder so eine Art Action-Seinen-Manga. Voll geil.
Mit ganz viel Gesellschaftskritik wieder.
Ist
auch
so.
Sehr, sehr, sehr nice.
Wer hätte gesagt, dass er das wieder, direkt hinkriegt?
Diesmal TikTok und nicht Twitter.
Ja, diesmal TikTok. Ja,
true. Okay. Trick heißt es, glaube ich, im Manga. Ja, ich muss sagen, Lazar, du kannst es natürlich jetzt als One-Piece-Fan bezeichnen, aber ich habe gemerkt, ich bin einfach ein Fan davon, wenn Dinge ein Ziel haben. Ich bin Fan davon, dass in Alice in Borderland von Anfang an klar ist, du willst rausfinden, was ist das Borderland. So, das muss ja nicht mal so eine offensichtliche
Du bist
mit dem Berserk, Digga. Was geht mit Griffin ab? So, es muss einfach, ich brauche ein Ziel, Digga. Und wenn ich das Ziel nicht hab, dann ist es für mich, das nervt ein bisschen. Und das ist auch das Problem, was er bei Dead the Demons zum Beispiel hatte. Er ist viel zu spät, und da hat er sich wieder zu viel Zeit gelassen, auf den Punkt gekommen, dass wir wissen wollten, Digga, die Aliens. Ja. Was geht ab mit Ontan? So, und ich möchte einfach nicht, dass er sich jetzt wieder 4 Bände zeigt. Es wäre schön, wenn das nach 2 Bänden ging.
Also
einfach mal das Ziel
klar zu machen. Der Manga ist ja jetzt so ziemlich 2 Bände lang.
Ja, jetzt genau 2
Bände. Und wie Nick schon meinte, es fängt an, sich abzuzeichnen, wo es hinführt. Ich glaube nicht, dass er denselben Fehler machen wird. Deswegen gedulde dich noch ein bisschen, Kevin.
Aber du würdest nicht mal die Kritik zulassen, dass es keine Richtung einschlägt und dass man, dass es das langsam
tun
sollte.
Ich finde das schon valid.
Das valid, wenn man so etwas bevorzugt. Aber ich finde, es gibt Werke, die davon profitieren, dass sie sich erstmal aufbauen. Das Land der Juwelen ist genauso ein Manga. Du checkst 5 Bände lang nicht, was da abgeht. Und ich finde, in Mujina wird erstmal die Stadt, wie der DDD anfangen. So erstmal wird die Prämisse dem Leser deutlich.
Hat so viel besser als ein bisschen Cyberpunk-Vibe, ohne diesen krassen futuristischen Background. Ja. Aber diese Gruppe so ist so ein bisschen
es ist
so die Ausgeschiedenen, die Außenseiter zusammen. Und ich mag auch bis jetzt den älteren Dude, bei dem sie jetzt sind, er ist nicht der übertriebenst kranke Perverse, aber er ist noch fein, so, weißt du, er könnte so ein nicer Dad werden, so.
Richtig. Es ist ein Vibe, so die Struggles werden gezeigt, so es wird erstmal etabliert, was diese Welt überhaupt ist. So wie bei Akira am Anfang und im Hintergrund braut sich allmählich etwas zusammen und der Manga ist jetzt an diesem Zeitpunkt, wo er diesen Umschwung schaffen sollte. Wie ihr sagt, bei DDD war das ein bisschen spät, okay, sehe ich. Ich glaube nicht, dass das bei Mujina so sein wird. Warten wir die nächsten paar Kapitel ab. Ich glaube, er macht das ganz gut. Bisher, und für mich, hat er das bisher großartig gemacht.
Für mich auch.
Ich checke Ich checke, wenn die Leute jetzt allmählich wollen.
Er hat es bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Viel, viel besser als Data Demons. Nur meine Sorge ist halt, wie gesagt, es wird sich zeigen.
Ja.
Es hat Potenzial, definitiv, wenn es ich hoffe halt, dass es eine längere Sache wird. Und dass
jetzt ja, stimmt. Es ist ja nicht mal,
aber dass du irgendwas gesagt
nicht mal klar, wie lange das wird.
Das weiß man bei ihm auch nie. So, das ist das gefühlt generell in Japan. Man weiß nie, ist das jetzt was Längeres oder machen die One-Shots? Ja. Das ist auch voll oft bei Urasawa, wusste man das nicht, ob jetzt sein Mujiruji, ob das mehr als 6 Kapitel haben wird oder nicht, wusste man voll lang nicht. Das Ding ist, ich hoffe, es wird lang. Und wenn er jetzt manche Fehler vermeidet aus Vorgängerwerken, hat es das Potenzial für mich, der beste Asano-Manga überhaupt
zu werden. Zu.
Und vor allem einer der bestgezeichneten for Manga real. Überhaupt. Und das ist insane, weil so eine Kunst zeichnerisch kriegen wir heute eigentlich nicht mehr. Und das ist nämlich das Ding. Guck mal, was sonst noch released. So weißt du, in der New Gen. Weil so ein Inoue released einmal alle 6 Monate ein Real-Kapitel. Ja. Kriegen wir eigentlich nicht mehr so wirklich. So weißt du, also Toriyama zeichnet auch nicht mehr. So wäre es so, ich finde, Dandadan hat mitunter
die krassesten Shinichi Sakamoto, die wir aktuell noch kriegen.
Sakamoto, DRCL, der ist noch drüber, aber auch knapp, weil Mushina Into the Deep ist schon auch so ein Sprung, wo ich sage, damit hat Asano sich zu einem der besten Manga
zeichnet. Definitiv.
Also, wenn ihr Gute Nacht Punpun krass gezeichnet findet, dieser Manga.
Digga, das sind Welten, das sind wirklich Welten.
Auch wie
Uwe das ist, sagt, das kommt hier wirklich schon an Inoue-Werk ran, ne? Also
nicht mit nur den ist Sachen, nicht nur ist er viel besser gezeichnet, auch dieses Problem mit den schwarzen Balken und so ist ja längst weg.
Ist komplett weg,
so,
ist komplett weg.
Er nutzt den Platz komplett aus.
Und wie oft alles arbeitet er mit Doppelseiten in dem Werk? Bro. Junge, was zum Fick? Auch die also Speedlines sind besser meisten, gezogen.
Was mich am meisten fertig macht, ist erstens, wie unfassbar cool die Charakter-Designs teilweise sind. Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Ubume. Aber ihr wisst. Ubume, ich lieb die, Digga. Und wisst ihr, was er auch geschafft hat? So einen ganz eigenen Drip für die Kleidung der Mujinas zu machen, diese Schuhe beispielsweise, True. Die haben.
Diese Springschuhe und so,
das erinnert, mich, sehr stark an den Drip, den Toriyama damals für Trunks hatte und sowas. Diesen, so, ey, ganz ehrlich, das so eigene Kleidungsstile, das ist auch noch mal ein Talent eigentlich.
Also, Digga, so rein zeichnerisch, finde ich, hat Asano mit diesem Manga in 11 Kapiteln seine gesamte Bibliografie abgeknallt, Teil.
Ja.
Jetzt schon. Also
und, deswegen ist das mein Lieblingswerk already von
ihr. Ich gehe mit. Ich habe tatsächlich, ich habe dem jetzt auf eine Liste eine 8,5 gegeben, aber ich sehe das Potenzial auf einen Neukauf, ich sehe das Potenzial auch auf eine 10. Aber
es entscheidet sich halt, wie es weitergeht. So, ja, ne? Was für eine Länge wird der Manga haben, welche Story wird es eingehen. Aber richtig. Allein Zeichnung und charaktertechnisch sind wir hier schon mal im ganz oberen Feld dabei.
Und potenzialtechnisch.
Und Potenzial auch noch, ja.
Richtig. Kann man, wie gesagt, noch nicht zu viel dazu sagen, sind erst 2 Bände draußen, aber ich bin sehr gespannt, ich verfolge diesen Manga sehr gerne. Vielleicht wird es sein bester Manga, mal sehen. Hoffen wir es.
Wenn es richtig geil läuft, holt sich jemand, der nicht Tokyopop ist, die Lizenz.
Ich habe sogar
einen
Guess. Manga-Kult.
Manga-Kult.
Aber alle Asano-Werke sind doch bei Tokyopop.
Ja, erstens das. Ich glaube, die haben da so einen kleinen Vorteil in den Verhandlungen.
Kann sein.
Und zweitens hat Manga-Kult schon so viel Banger in der Kiste, ja. Digga. Also, die haben, glaube ich, gar nicht. Die sollten es
nicht am liebsten tatsächlich, aber ich würde es gerne in einem Carlsen-Format sehen. Sag ich auch.
Ja, Mann.
Das wäre auch dope.
Hauptsache. Oder wenn Tokyopop es macht, bitte macht
mal. Mach so, dass mal,
es wenigstens mit einem Logo zusammenpasst.
Es muss auf jeden Fall mindestens diese Größe hier haben, nicht das kleine Format. Weil das ist das gleiche Problem wie bei Vagabond.
Safe, Bro, safe.
Du brauchst es in groß.
Safe. So würde ich in allen Belangen im Leben auch sagen. Das ist so. Ich find's geil. Ich find, das war ein richtig guter Asano-Talk. Wollen wir jetzt zum Ende noch mal in die Fragen reingehen von den
Leuten? Wir haben ja alles abgehandelt.
Einer hat gefragt, das wollte ich gerne unbedingt beantworten, und zwar Endream, an wen von euch 3 gehen die 20 Euro unter der letzten Folge? Ach ja, unter der letzten Folge hat uns jemand in den Kommentaren 20 Euro
gesagt.
Dankeschön, aber da kann ich direkt beantworten an die Cutter, wir kriegen gar nichts von den einer.
Ja. Falls Leute denken, dass wir mit dem Podcast Geld verdienen.
Wir verdienen nichts mit dem Podcast, wir verdienen nichts. Wir zahlen teilweise drauf,
ist so.
Also das geht alles an die Cutter. Haben sie sich auch verdient. Wobei, wir haben ganz viele Kommentare gekriegt, dass unser Cutter in der letzten Folge unsere ganzen Befehle nicht ausgeführt hat. Das war aber unsere Schuld, weil wir haben ihm das gefühlt 5 Minuten, bevor er los musste, gegeben. Diesmal, da kann er nichts für. Er ist eigentlich ein süßer Typ und er macht alles super gut. Shoutouts an Gorch und Skrelcher. Frage an Oru, kannst du mal ein Monster Hunter Video machen? Ich würde, aber ich würde niemals das Monster Hunter Video von Neek Beats übertreffen können. Deswegen zu Try Ultimate, also würde ich es lieber lassen.
Ey, da ist die Messlatte wortwörtlich hochgesetzt, oder?
Oh. Ey, Nick, weißt du, was ich appreciaten würde, Digga?
Was denn?
Wenn 2025 Monster Hunter Wilds rauskommt, dann machen wir erstens eine Podcast-Folge. Ja. Der bis dahin hat Lazar
und dann machen wir noch eine Review zusammen, ja?
Und dann machen wir eine Review, aber in dem Stil, Digga. Wir stellen die Kamera auf hier hin, Digga. Bitte lass uns das machen. Ey, das wäre so goated.
Ist gültig.
Monster Hunter Wilds, das wird so ein Grinder, nehme ich mit 2 Wochen Urlaub, Digga. Ich schwöre, das ja. Also, da gehe ich nicht duschen, nicht essen, nix, Digga. Da will ich einfach
nur rein. Okay, check ich.
Weil das Zeitverschwendung ist, wenn man jagen muss, Digga. Okay.
Weil das Ding ist, die Monster, ist scheißegal, wie du riechst.
Bro, ist scheißegal. Besser, du riechst nach Dung, dann rennen die nicht eben. Weg. Die nächste Sache ist, Ninplay fragt auch schon, wie häufig duscht ihr in der Woche. Aktuell jeden Tag, aber wenn Monster Hunter released wird, gar nicht.
Boah, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen ekelhafter geworden. Ich tatsächlich gerade jeden dritten Tag.
Hat das einen Grund?
Weil ich durch den Final Fantasy Grind tatsächlich gar nicht rausgegangen bin seit einer Woche. Ja, ich bin seit einer Woche nicht draußen gewesen und dann denke ich mir auch, so brauche ich ja gerade. Also klar mal so kurz so für einkaufen, aber mehr nicht.
Es gibt so Leute, die auch extra nicht duschen, weil sie ihre Haut anpassen wollen daran, dass sie nicht jeden Tag. Wäre eigentlich auch mal
dann praktisch, wenn du irgendwann im Dschungel ausgesetzt wirst, aber das wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein.
Thema Duschen. Okay, ja, so jeden zweiten Tag bei mir ungefähr. Ich gehe oft ins Gym, da dusche ich je. Im Sommer ist es jeden Tag, im Winter so jeden zweiten Tag. Jedenfalls, der Typ, der letztes Mal das Rätsel gemacht hat, hat es aufgelöst. Ja. Mhm. Für alle, die letzte Podcast-Folge gesehen haben, wir haben 4 Szenarien bekommen, die uns beschrieben wurden. Und wir sollten erraten davon, welches das Erfundene war. Die 3 anderen waren tatsächlich.
Was hatten wir nochmal gesagt? Ihr hattet gesagt,
das
Mädchen
wir denn gesagt?
Azuma, ne? B, hattet ihr gesagt?
Wir hatten alle das gleiche.
Nein, ich hatte gesagt Nick, D. Nick sagte oder? B, so, Kevin und ich sagten B. Und B war das Fake-Szenario. Yay. Sollen wir nochmal das Rätsel machen? Habt ihr Bock?
Welches war? B oder D?
B war das Fake.
B war das Fake-Szenario. Die Namen der Manga sind A war Jojo, C war Destined to be Eaten Within a Year by the Predacious Heroine, D ist Shinryaku Ikamusume.
Ja, und B war Fake. Okay.
Digga, das sind wieder so Manga.
Aber da steht doch die richtige Antwort, das D, die Story von Mimi der Hexe ist ausgedacht.
Nee, du bist beim nächsten Quiz schon. Aber jetzt hast du schon die richtige Antwort gesagt, also können wir es jetzt nicht machen.
Passt. Perfekt.
Lazar, wer ist dein Bias in
Twice? Ich wollte es gerade vorlesen. Warte, hier. Ganz kurz. Sana von Twice. Ist mein Bias.
Gut. Habt ihr Dune 1 und 2 gesehen? Oh ja.
Du hast den zweiten im Kino
gesehen, Jungs? Ich hab tatsächlich, am Samstag war ich im Kino mit meiner Frau und 2 Stunden vorher habe ich mir erst den ersten reingeschaut, damit ich die ultimative Experience habe. Das heißt, ich habe den geschaut und dann den. Und
wie fandest du?
Ich bin jetzt halt sehr krass verwöhnt von Worldbuilding, weil George R. R. Martin ist wahrscheinlich der beste Worldbuilding-Mensch der Welt.
Du meinst Magie?
Muss ich sagen. Mann, ist der beste Worldbuilding-Mensch der Welt. Und ich glaube, Dune ist so eine Sache, die musst du entweder öfter schauen oder du musst das Buch lesen. Weil was mein Riesenproblem mit dem Film ist, die sind schon geil, die sehen heftig aus. Bildgewalt, Soundtrack, Hans Zimmer, müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Aber mein Problem ist, die Filme holen dich nicht so wirklich ab. Die schmeißen dich in die Welt und verlangen einfach, dass du weißt, was gerade abgeht, ohne es dir zu erklären. So ein Herr der Ringe, ein Harry Potter, was weiß ich, ein Star Wars, die haben wenigstens alle dir erklärt, was gerade der Grind ist, damit du Dune erklärt dir nichts, Digga. So. Und das finde ich ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, wenn man da reindickt und das vielleicht öfter schaut oder was liest oder Google etc., dann hat man hier eine richtig krasse Geschichte.
Aber willst du das machen müssen, damit du einen Film so krass appreciaten kannst, weil ich denke mir so, ich würde eigentlich gerne nur die Filme schauen und das müsste genügen, weißt du?
Es gibt, wenn mich ein Film so krass catcht, vom ganzen Vibe her, dass ich Bock habe, da noch reinzudicken, ist es geil für mich, weil dann habe ich noch mehr Content. Aber bei Dune war es jetzt aktuell nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt reindicken. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber ich freue mich, wenn es die Möglichkeit gibt, reinzudicken und mehr zu erfahren, aber ich finde es ein bisschen scheiße, wenn es Voraussetzung ist.
Okay.
Und es war es so ein bisschen. So, weißt du? Fand ich jetzt.
Was ist eurer Meinung nach der beste Arc von Berserk? Haben wir da alle die gleiche Meinung? Ist es offensichtlich oder?
Der Millennium.
Millennium Falcon.
Ja.
Okay, jetzt müsst ihr aber erklären, warum es nicht Golden Age ist, weil das die Standardantwort ist.
Weil er der bestgezeichnete ist, meiner Meinung nach.
Und weil es alles, was Golden Age hat, und mehr.
Quasi, ja. Es hat nämlich diese Mini-Eclipse ja. nochmal, die quasi dann im Band 14 von der Ultimate Edition, glaube ich, stattfindet.
Band.
Die auch nochmal sehr heftig ist. Ja, ich 11 bin mir jetzt so. Sicher, dass es Band 14
sicher?
Und
eigentlich schon.
Lazar, sicher. Vergiss nicht, wie viele gute neue Charaktere über die Zeit dazu dazugekommen sind.
Ich finde, der Charakter-Cast also, halt hat sich gemessert.
Ja.
Serpico, voll geil.
Zeichnerisch ist ich würde auch Golden Age akzeptieren, aber ich finde es ein bisschen langweilig. Das
ist halt so der große Höhepunkt so. Bis dahin.
Deswegen sag ich.
Aber insgesamt, ja, Millennium Falcon geht.
Wenn mit. Golden Age gezeichnet wäre wie Millennium Falcon, dann würde ich sagen Millennium Falcon. Und was ganz lange Potenzial hatte, der beste Arc zu werden. Ja, genau. Was ganz lange Potenzial hatte, der beste Arc zu werden, war der aktuellste. Wie hieß denn der? Fall.
Phantasia?
Wie hieß denn der? Phantasia, aber da war das Ende für mich nicht zufriedenstellend.
Mhm. Aber Phantasia war ein richtig erfrischender Arc. Ich fand den richtig nice.
Ja.
Ich habe sogar noch diese belanglose Insel, wo dieses Meermonster drin war, habe ich noch im Kopf. Wie sie auf die Insel kamen und in den Häusern war niemand und dann wurde das alles gesteuert von diesem Vieh. Und das war so krass, dieser Kampf mit den Meerjungfrauen und so. Ich fand den geil.
Alleine, ich finde, Phantasia hat das Single beste Berserk-Kapitel aller 375 Kapitel oder so. Und zwar das Kaska-Kapitel,
ach so,
wo sie
rebellen. Das Ende. Ja.
Das ist für mich das allerbeste Berserk-Kapitel.
Ja, auf jeden Fall.
Von allen. Deswegen ist ja, was haben wir hier noch? Glaubt ihr, Gege Akutami stößt allmählich auf das Madara-Uchiha-Problem mit Sukuna? Zur Klarstellung, als Naruto geschrieben wurde, war Madara so stark, dass es unglaubhaft wurde, dass er sogar besiegt werden konnte.
Ich finde, boah, kann ich kurz, bevor wir über JJK reden, diesen Naruto-Take entkräften? Ich finde, der ist hart.
Ja, klar.
Ich finde den Ultra-Cap. Das ist so ein Gerücht, dass Kishimoto Madara angeblich zu stark gemacht hat. Und dann sagen sie, deswegen hat er Kaguya eingeführt, die noch stärker ist. Aber eigentlich
wurde doch auch besiegt.
Er wurde doch auch besiegt. vor allem, wenn Kaguya deswegen eingeführt wäre, das wäre doch voll blöd. Ich meine, Naruto und Sasuke haben literally davor die Kraft von Hagoromo bekommen. Er hätte einfach nur es so schreiben müssen, dass sie jetzt stärker sind als Madara. Also es gab Möglichkeiten so. Kaguya war nicht dafür gedacht. Und war es unglaubwürdig? Man müsste viel zu weit ausholen. Ich finde, der gesamte letzte Part vom War Arc hatte Probleme. Das hat aber nichts mit Madaras Stärke per se zu tun, eigentlich. JJK.
Aber wir sind uns schon alle einig, dass Madara der Endboss hätte sein sollen.
Ja, doch. Ich finde auch. Ja. Ich finde Kaguya vom Prinzip her ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, auch von wo sie sich hat inspirieren lassen, also Kishimoto bei ihr. Aber das hätte man in Boruto schieben können.
ja, hätte es auch.
Was JJK betrifft, ich bin nicht aktuell, ich bin tot gespoilert. Ich weiß so ziemlich, jedes Chapter höre ich, was da
dann
abgeht.
Dann lohnt sich's doch gar nicht mehr, Digga. Ja, wieso sollst du es dann, also
ich habe meinen Spaß an Jujutsu Kaisen verloren.
Echt? Willst du sagen, ich du warst doch so ein großer Fan?
Ja,
bist du
Jujutsu Kaisen richtig gern? Nee.
Ja, ich glaube, wir beide haben aufgehört zu lesen.
Ja, ich habe noch so 5 Chapter weitergelesen.
Ich auch, aber dann irgendwann was. Das lag auch nicht mal daran, weil ich bin der Letzte, ohne jetzt was zu spoilern, aber ich bin der Letzte, der aufhört, was zu lesen oder rumheult, weil ein Charakter, den er mag, stirbt, weil ich mochte den Charakter nicht mal, aber ich fand es einfach dumm gelöst. Also hat mir einfach nicht gefallen.
Jo.
Kann leider nichts dazu
sagen.
Wann
tanzt Nick im Podcast den Käse?
Hä?
Was heißt das, Bro?
Das ist auch so ein Witz aus Iblali-Zeiten damals, schon bestimmt 6, 7 Jahre alt. Ich weiß nicht, finde ich nicht mehr witzig und sage ich nichts mehr zu.
Okay.
Okay, ich weiß nicht, was der Käse
also,
ist.
Also nicht. Also wir nicht.
Es war eine Reaktion so auf, wie hieß dieses Format nochmal? Hilf mir. Und da hat so. Irgend so einer so einen Käse getanzt. Und das war auf jeden Fall ganz witzig, so für 2 Wochen. Aber jemand findet es halt auch noch 7 Jahre witzig.
War anscheinend sehr witzig.
Ja.
Irgendwas hatten wir hier doch noch. Seid ihr Team Hausschuhe, Barfuß oder Team Socken,
Barfuß,
wenn ihr zu Hause
Barfuß.
Seid?
Schau, ja. ich bin Team Socken, auch wenn ich gerade Hausschuhe anhab. Aber das liegt daran, weil das so ein orthopädischer Hausschuh ist mit einer Einlage oben drauf.
Bro, du bist so extra, das ist geisteskrank.
Ich bin auch.
Lazar wird von jeder Mutter da draußen geliebt. Das ist geisteskrank.
Das ist so.
Ja, es ist ein richtiger perfekter Schwiegersohn. Ich bin auch Team Socken, allerdings trage ich meistens Hausschuhe, weil wir Fliesen auf dem Boden haben und das ist dann kalt an meinen Füßen.
Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn das gesamte Haus aus Teppich besteht und ich mir keine Socken anziehen muss. Ich werde nur barfuß.
Teppich, das wäre goated. Aber es ist auch immer schwierig mit Katzen, weil die machen überall Haare, haben diese
Bastard. Ich weiß nicht, ich finde barfuß ist es. Ich würde am liebsten auch barfuß nach draußen gehen. Ganz komischer Take. Ich weiß,
Bro, du bist voll offenbar.
Vor allen Dingen, was ich auch, jetzt pass auf, jetzt wird's eklig für alle Hygienischen, auch für Lazar. Also nicht, dass ich nicht hygienisch bin, aber es gibt ja so Leute, die bestimmte Sachen überhaupt nicht akzeptieren. Wenn ich Paket bekomme und ich habe keine Socke oder so an, dann gehe ich einfach barfuß durchs Treppenhaus unten zum Briefkasten oder zum Paket und wieder hoch. Ich bin auch mal barfuß in den Kiosk gegangen.
Ey, Junge. Ja, solange du die Füße dann sauber machst, ist okay.
Ich finde, du rockst halt einfach den Grind der Hauptcharakter aus Fire Emblem Fates.
Ich will schon. Ich möchte was sagen.
Ich möchte sagen, warum hast du jemanden Final Fantasy 15 gespoilert? Was bist denn du für ein Wichser, Digga?
Ich hab's gespoilert, letzte Folge.
Es schreibt einer, der literally vor 3 Tagen Final Fantasy 15 angefangen hat zu zocken, weil er Lust hat, diese Games auch mal zu spielen, komplett out of nowhere, wird von Lazar gespoilert.
Oder wir haben ganz Final Fantasy 7 letzte Folge gespoilert und ich halt zusätzlich
auf 15. Ja, aber das ist neu. Und
apropos Final Fantasy 7. Apropos Final Fantasy 7, Oro, hast du weitergespielt schon oder bist du noch?
Ja, ich habe weitergespielt, aber ich bin noch in Kapitel 4, Digga, weil es gibt so viel zu tun, Bro. Es gibt so, und das Ding ist, ich hab's da ein bisschen wie du. Ich habe halt Angst, dass ich was verpasse, wenn ich nicht alles mache von Chatley, diese ganze Scheiße, Digga. Und weil da bahnt sich ja auch schon an, dass da dann Sidequests entstehen, wenn du diese ganzen
Energie-Dinger. Es ist ein Game in einem Game in einem Game. Wenn du nachher im Goldsourcer bist, Bruder, du kannst 5 Stunden im Goldsourcer verbringen.
Ich habe aber beschlossen, und das ist so geil, weil ich habe so überlegt, was kommen so demnächst für Games raus, die ich zocken will, ne? Und dann ist mir aufgefallen, das nächste Game, was ich zocken will, ist wirklich eigentlich gerade, wenn es mir so einfällt, ist eigentlich erst Monster Hunter nächstes Jahr. Das heißt, ich kann mir super viel Zeit lassen, Digga. Und ich werde mir auch Zeit lassen, weil ich habe keinen Bock, das in 2 Wochen durchzudingsen und dann habe ich wieder nichts mehr davon, weil ich habe voll lang auf das Spiel gewartet und da will ich mir jetzt einfach Zeit lassen.
So, also du kannst easy peasy 100 Stunden da drin verlieren, ohne irgendwas doppelt gemacht zu haben. Und das ist das Geile an diesem Game. Das kommt nachher auch ein Charakter. Du hast es damals das Original gespielt, ne? Ich ja nicht. Und, ich wusste nicht, dass es diesen Charakter gibt, aber es gibt wirklich Oru in Final Fantasy. Catchy.
Den muss ich mir jetzt nachschauen. Warte mal.
Catchy.
Wie heißt, wie schreibt man den?
Kate, also Kai, wie Katz.
Ach, du meinst, Kai Sith. Spricht man den so aus?
Ja, der wird catchy ausgeführt.
Nein, da steht tatsächlich Sprache catchy.
Ja.
Ich da wusste
ich das. Ich wusste das. Nicht, aber 20 Jahre aber nicht.
Das bin wirklich literally ich. Das ist literally me, Bro. Das bin einfach.
Das ist wirklich geil.
Der King. Ich hab was dagegen, aber dass es catchy heißt. Ich hab
gerade richtig gelectured, weil ich wusste nicht, dass man den so ausspricht. Aber das stimmt, das steht ja auch.
Okay, krass.
Er heißt Kate Sith.
Nein, er heißt nicht Kate Sith, er heißt Catchy, tatsächlich.
Apropos Katzen. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich habe sowohl Neeks Katzen gesehen, als auch Kevins Katze.
Stimmt, Lazar war einen Tag, nachdem er bei dir war, bei mir.
Hast du das habe ich im Stream, also ihr habt einen Stream dann gemacht. Aber dann wollte ich den Stream nachgucken, aber Oro lädt seine VODs leider nicht hoch. Schade.
Nee, ich vergesse mal, die freizuschalten. Ich muss da noch einen Knopf drücken. Warte.
Mach mal.
Ich wollte mir den Stream im Nachhinein anschauen, aber war leider nichts da.
Ist lustig geworden. Und ich muss sagen, Kevin,
mir wurde in meinem Stream geschrieben, während ihr gestreamt habt, die Jungs machen gerade eine Waifu-Tierlist ohne dich. Wie gottlos ist das? Ich war kurz enttäuscht. Ich war wirklich kurz enttäuscht. Eine Waifu-Tierlist ohne mich.
Es war keine Tierlist. Wir haben einfach nur.
Wir haben keine Tierlist gemacht. Guck mal, wir haben in mein Regal geschaut und haben aus jedem Werk die Waifu gesagt.
Ach, das war. Oh. Das ist doch keine Tierlist. Ja, da hat wieder Twitch-Chatter übertrieben dann.
Also. Wir können aber mal eine Waifu-Tierlist machen in der nächsten Folge, oder?
Darf ich meinen Take über eure Katzen zu Ende sagen?
Okay, sorry.
Du kennst doch meine gar nicht. Die ist einfach weggerannt, Bro. Okay, ja, red.
Erstens, du hast über Palico gecapped, Kevin. Er ist voll cool.
Ja, das stimmt.
Ja, weil du nicht da schlafen musstest.
Was hat Palico denn nachts bei dir gemacht?
Die ganze Zeit kam er und dann hat er geguckt, sie. Was auch immer. Also, und dann war ich so, ich habe mich umgedreht, aber dann saß sie vor meinem Gesicht. Dann habe ich mich in die andere Richtung gedreht, saß sie auch vor meinem Gesicht.
Und besser habe ich so, als ich sie streicheln wollte, die sich unter das Bett verpisst und 48 Stunden im Bett chillt, die man nicht
mehr. Als ich sie streicheln wollte, ist sie dann weggerannt. Dann setze ich doch nicht vor mein Gesicht. Also ganz ehrlich, frech.
Felina und Rio waren auch cool. Und Kevin, deine Katze kann ich leider nicht beurteilen, weil sie geflohen ist.
Ist weggerannt. Aber die flieht nur vor sehr männlichem Personen, also fühl ich froh. Das Testosteron, das kann
passiert. Junge. Empfehlung der Woche.
Sehen wir uns bald zu dritt? auf der LWM. Ja. Ja. Da müssen wir auch endlich mal ein Foto machen, was
ja, macht auch Sinn.
Ja, dann. Empfehlung der Woche, ich habe eine, soll ich anfangen? Fang
an. Ja.
Ich empfehle euch einen Comic, der kommt erst in 2 Wochen raus. Aber Panini. Nein, Spaß. Also, ich empfehle tatsächlich einen Comic, der ist ganz cool. Das ist Riddler, das erste Jahr. Das habe ich schon auf TikTok immer kurz empfohlen. Und jetzt sage ich euch, was daran so geil ist. Habt ihr The Batman gesehen, Jungs, mit Robert Pattinson? Der Schauspieler vom Riddler hat diesen Comic gemacht, Paul Dano. Und deswegen sieht der Riddler auch aus wie der Riddler aus dem Film.
Hat den gezeichnet?
Das ist quasi die Vorgeschichte. Er hat die Story gemacht, gezeichnet hat sie der andere Dude. Und deswegen sieht, und das ist die Vorgeschichte von dem Riddler aus dem Batman-Film.
Cool.
Und das ist
mega, den werde ich mir holen, glaube ich. Den werde ich mir holen. Bro, der sieht richtig cool aus.
Goated.
Ich finde auch Riddler mit einer der besten Batman-Charaktere. Ich liebe den.
Ich finde es auch cool, dass man der jetzt das Spotlight kriegt. Ja. Und darauf warte ich schon sehr lange, weil dieser Comic wurde angekündigt mit dem The Batman-Kinofilm-Release, Bro. Also, der ist jetzt schon 3 Jahre, warte ich auf das Ding. Und kommt am 26.03.
Hast du schon gelesen?
Weißt du eigentlich, ob die Batman-Filme da weitergehen mit Robert Pattinson? Also ob das auch eine Trilogie
ist? Ja, also der zweite wird jetzt zumindest, glaube ich, gedreht. Okay. Ob es eine Trilogie wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kriegt der Pinguin ja eine eigene Serie.
Okay.
Also eine Serie.
Der Pinguin aus Gotham?
Der Pinguin aus The Batman.
Okay,
gespielt?
Hast du den Comic gelesen?
Zur Hälfte erst. Also Comics lese ich nicht so schnell wie Mangas tatsächlich, weil auf einer Comic-Seite viel mehr passiert als auf einer Manga-Seite, weil die halt auf DIN A4 ausgelegt ist und deswegen.
Ja.
Außerdem, ich will das immer mehr so genießen, weil so ein Comic ist für mich wie so ein.
Da hat man eigentlich so einen Scotch dazu immer, teurer. Ne?
So, ja, genau. So, das ist wie so ein Steak und ein Manga ist wie so ein geiler Burger. Ja, so,
okay. Wisst ihr? Aber bisher gefällt er dir.
Ja, und ich kann ihn auf jeden Fall. Alleine, Digga, ich finde das einfach so cool. Das ist, als würde jetzt ein Batman First Year Comic rauskommen und da würde Robert Pattinson mitmachen an der Story. So, das ist halt einfach irgendwie cool, dass der Schauspieler da so committed ist.
Ja.
Was sind eure Empfehlungen?
Let's go, Nick.
Meine Empfehlung ist ein Manga und zwar XXXHolic.
Über den wolltest du reden.
Und über den will ich irgendwann mal reden. Ich hab den nicht
da. Das ist der.
Und
worum geht's denn da?
Es geht um Okkultes, es geht um Wahrsagen, Sternzeichen und Spirituelles, aber alles auf einer sehr nachvollziehbaren Ebene. Und unser Hauptcharakter grätscht da so ein bisschen rein, weil er Geister sehen kann. Und er würde den Fluch gerne loswerden, aber begreift nachher den Preis, was es heißt, etwas loszuwerden, was einen ebenso großen Wert haben muss, um es auszutauschen. Und der erste Band ist so ein bisschen Slice of Life einführend in dieses ganze Business. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann nachher noch ein bisschen so mit Paralleluniversen geht, Zeitreisen, also all das, was so dieses Sinnbildliche für Übernatürliches ist. Alle, die das feiern, werden daran Spaß haben. Es wurde von 4 Mangaka geschrieben, von dem Team. Wie heißt es, Lazar?
Clamp.
In den 2000ern. Genau. Und das ist das Erste, was wir jetzt endlich mal in einer schönen Auflage hier nach Deutschland bekommen.
Und Fun Fact, Kevin, cool. Das ist der einzige Seinen-Manga von Clamp. Die meisten anderen sind Shoujo.
Werde ich mir den wahrscheinlich auch mal zu.
Ich mag den Artstyle extrem. Man sieht richtig, der kommt aus den 2000ern. Ich finde die Charaktere bisher schön. Der braucht keine Sexualität. Der braucht keine weirden Dinge, so, er spielt mit seinen Elementen und funktioniert dadurch und macht das interessant. Bisher finde ich sehr nice. Und du liest wirklich viel an diesem Band. Also, wie viel kostet der? Steht denn drauf? Waren das 10 Euro, Lazar?
Ich glaube, das waren 12.
12 Euro für einen Doppelband und ich schwöre, ich habe safe 2,5 Stunden gelesen, weil super viel Text, aber auch alles interessant und macht Spaß. Ist sehr cool. Ich freue mich auf die nächsten. Wird in 10 Bänden, glaube ich, abgeschlossen, ne?
Cool.
Meine Empfehlung der Woche ist
keine Musik.
Habe ich dich so traumatisiert, dass du jetzt denkst. Also ich habe ein neues K-Pop-Album, aber ich empfehle es jetzt diesmal nicht, weil ich will dich ja nicht belasten. Meine Empfehlung ist ein Manga, den mir Nick empfohlen hat. Und Levin, davor ein Freund von mir aus Wieselgang. Smoking Behind the Supermarket. Ich habe Band 1 gefunden.
Ach, der.
Ja, du hast den ersten noch gekriegt?
Ja, ich habe ihn neulich geholt.
Geil.
Wieso ist der vergriffen?
Nee, aber
nee, der als ich war einfach weg im Manga Mafia in Köln und ich wollte Lazar den eigentlich holen und dann hat er sich aber den zweiten schon mitgenommen und dann meinte er, guckt bei sich zu Hause, ob er den ersten noch kriegt.
In Düsseldorf habe ich ihn noch gefunden.
Okay, geil.
Cool, weil Slam Dunk hast du da ja nicht gefunden, das eine Mal, als wir.
Ja, war wohl ein sehr gefragter Manga.
In 6.
Der Manga war leider zugefragt. So, deswegen konnte ich nicht
hören. Ja, schon verrückt, dass es Slam Dunk nicht gab, aber Smoking Behind the Supermarket. die Mega-Lizenz des Jahres.
Ist ein Manga über einen Angestellten, der sich mit dem Mädel trifft und hinterm Supermarkt ja, einer raucht.
Eine Kippe raucht. Ja. So, und dann kommen sie ins Gespräch. Und es ist wirklich ein richtig, richtig nice Werk. Und ich wusste, dass Lazar gefallen wird, als ich das gelesen hatte.
Ich habe nur bisher den ersten Band gelesen, den zweiten lese ich nachher.
Cool. Wobei ich sagen muss, ich feiere beim zweiten nicht. Also ich finde, ich verstehe schon wieder die Farbgestaltung nicht. Warum macht man dunkelrot auf dunkelblau, Digga? Wird das jetzt immer im Wechsel kommen so oder machen die noch andere Farben rein? Ich verstehe manchmal einfach die Farben des Beins nicht bei den Leuten. Das ergibt alles
keinen Fragen, Sinn. Weswegen Kevin nachts nicht schlafen kann.
Richtig.
Ja, cooler Vibe, cooler Slice of Life Manga, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen.
Leute, über anderthalb Stunden Folge mal wieder für euch. Richtig rausgehauen hier.
Bitteschön.
Dafür könnt ihr jetzt mal auf unseren Spotify gehen und eine knackige 5-Sterne-Bewertung da lassen.
Ich find's link, dass ihr nichts zu meinem YouTube, Shirt gesagt habt.
So, ne, wie ihr Lust habt, wie lustig seid.
Das ist einfach ignoriert.
Das war das Intro und jetzt kommt What's Up.
Fertig.
Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt
Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren geilen Folge. Thema haben wir sogar, glaube ich, oder?
Haben wir?
Ja, allerdings. Lass mal
nicht sagen. Wir
entscheiden uns immer
um. Stimmt, okay.
Ciao. Bis dann, Freunde. Stand twice. Tschüss.